Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Ach, was war das ein schöner Allgäu-Urlaub. Früh morgens allein im Hopfensee planschen, Schützenfest unter dem Schloss Neuschwanstein oder eine Podcast-Aufnahme im Hotel Sommer in Füssen. Mit dem Geschäftsführer der Lerch-Genusswelten, Thomas Lerch, inklusive HSV-Torte. Zurück im Norden und somit 666 Kilometer Luftlinie entfernt stehen wir heute mit Fips an den Hamburger Landungsbrücken. Oder zumindest in der Nähe. Jetzt sind wir doch woanders, aber dazu gleich mehr. Großer Dampfer, herrliche Hafenluft und einen beständigen wie auch standhaften Friedensfürsten dürfen wir willkommen heißen. So lautet die Übersetzung für Konstantin sowie Friedrich und dies kann man getrost in das Reich der Wahrheit verorten. Warum dies so ist, was seine Missionen sind, Fips und ich begrüßen herzlich den Senior Manager Business Development and Marketing von ETL Atoga, Konstantin Friedrich Balek.
Moin Sascha.
Moin.
Vielen Dank für die Anmoderation.
Ja, gerne.
Der Friedliche, das klappt nicht immer ganz so, ne? Was? Der Friedliche, das klappt nicht immer ganz so.
Ja, aber grundsätzlich ist so die Namensdeutung und ja.
Das kommt schon hin.
Du bist, habe ich dann auch noch geschrieben, auch laut und leise Sprecher. Du kannst alles und grundsätzlich bist du aber friedlich geeicht. Das würde ich schon behaupten.
Harmoniebedürftig,
genau. Ja, Konstantin F. Balek, ich hatte mir immer gerätselt, was das F denn ist. Und dann habe ich ja von dir dein tolles Zeugnis bekommen oder deine Auszeichnung vom, der Bachelor, ne?
Auch. Aber da muss ja mal ausgeschrieben werden, sonst gilt das nicht. Das habe ich auch erst lernen dürfen.
Sonst gilt das nicht?
Nee, ja, das ist von meinem Großvater.
Ja.
Und deswegen, aber Konstantin Friedrich ist halt schon lang. In der Schule magst du das nicht.
Nee.
Da freust du dich, wenn du Thomas heißt.
Ja.
Thomas, fertig.
Aber du hast jetzt nichts gegen Friedrich. Der ist jetzt nur eingekürzt, weil es dann zu lang ist.
Genau. Nee, ich bin da sehr stolz drauf. Ich finde das sehr, sehr cool. Und deswegen hat mein Sohn ja auch einen zweiten Namen, der auch von meinem Vater kommt, dass man das so weitergeben kann.
Ja.
Und mittlerweile finde ich es sehr, sehr cool. Und sind beides schöne Namen, muss ich sagen.
Ja, absolut. Finde ich auch. Und mit Balek passt das ja auch. Ist ein bisschen kürzer. Also ist wunderbar. Schon ein zweiter Podcast-Auftritt bei mir.
Das stimmt.
Ah, ich dachte, ich kann jetzt Glatteis führen. Nee, ist aber zu kurz her, ne? Was hast du schon mal gemacht?
Meinst du jetzt allgemein?
Nee, hier im Hotelier.de Podcast.
Ach, das meinst du? Ich habe eine Überraschungsfrage stellen dürfen. Das ist, also dementsprechend habe ich schon mal stattgefunden.
Ja. Für Markus Tischberger.
Für Markus Tischberger, genau.
Mit der Gastra-Ikone.
Ja, das war richtig
herzliche
cool.
Grüße an dieser Stelle. Das ist übrigens, wenn wir jemanden erwähnen, ist das die Formel. Die hat Herr Dallich erfunden. Grüße auch an den. Nicht so herzlich, aber immerhin.
Doch, die können wir auch herzlich grüßen.
Ja, können wir.
Ja. Nee, Sergeant Tischberger habe ich auch erst neulich getroffen. Das ist immer wieder eine Freude.
Ja.
Das sind ja auch Ikonen. Da kann man auch. Man hat auch immer ein Thema, mit dem man philosophieren kann und so, ist schon cool.
Was bei ihm so faszinierend ist, jetzt bei der Intergastra, da hatte ich mit ihm ja auch mehr zu tun, weil wir auch eng zusammengearbeitet haben. Und dann habe ich ihn auch mal in seinem Büro, in seinem Verschlachter unten mal besucht. Und egal wie du ihn triffst, er ist ja nun der Organisator, Hauptorganisator, und der hat eine Ruhe weg und sitzt da und das ist sowas von fantastisch.
Also, du kannst an seiner Stimmung nicht ablesen, ob es jetzt noch 24 Monate ist bis zur Intergastra. Ja. 12 oder ein Tag.
Ja.
Das Markus ist.
Oder mittendrin.
Ja, oder mittendrin.
Ja.
Das stimmt. Das war beeindruckend.
Ja, absolut. Was macht er sonst noch so, der Konstantin? Von den 4800 Sachen ziehe ich nur mal Keynoter, DJ, Podcaster, Laut- und Leise-Sprecher, Zigarrenliebhaber, Sportass, in Klammern Golf, Badminton, Mountainbiken, Muckibude, Surfen, Snowboarden und so weiter und so fort. Da kommen wir später zu, zum Teil. Also du bist...
Sehr gerne.
Ich hab ja den Herrn Dallich 1000 Sascha genannt, weil er nur auch extrem viel kann, aber dann bist du irgendwie Millionen-Konsti oder so, keine Ahnung.
ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwann so entwickelt. Das ist so, man muss immer alles machen, alles irgendwie mitspielen. Ich finde das super interessant. Du kriegst so viele Impulse. Aber du wolltest ja später zu kommen. Ne? Ich will dich jetzt nicht in deiner super gut vorbereiteten Row irgendwie unterbrechen.
Ein Hotelkind ist er.
Das ist
auch tatsächlich. Maritim Hotel Hannover. Ab September 2003 hast du die Ausbildung im Maritim Hannover absolviert. Was hat dich denn in die Hotellerie und zu den maritimen Hotels gezogen? Weil zu maritim, da gibt es ja so einige, die da angefangen haben. Richard Kulaschewitz, jetzt habe ich es doch noch gerade hinbekommen, von kurzurlaub.de. Herzliche Grüße an dieser Stelle zum Beispiel, ist auch einer. Und so sind einige auch von meinen Gästen, haben bei maritim angefangen.
Ich hatte ja damals keine Ahnung. Ja. Ich war gerade irgendwie 18, 19 und vorher war ich beim Radio und beim Fernsehen, weil ich schon immer mit Mucke zu tun hatte, mit 13 angefangen Musik zu machen.
Muckis oder Mucke?
Nee, Muckis gab es später. Vorher waren immer nur... Und so kam eins zum anderen. Und ich habe damals beim Radio gearbeitet in Hannover und habe ein Volontariat gemacht, habe in der Musikredaktion gearbeitet und wir haben eine Veranstaltung gemacht. Und die war am Flughafen Maritim Langenhagen, also Hannover Langenhagen. Mhm. Ich fand das total geil. Das hat mich total abgeholt. Und familiär bedingt hatten wir eine Veranstaltungshalle und einen Biergarten, was meine Eltern auch schon nebenbei gemacht haben, weil die sind ja eigentlich Tierärzte. Und das fand ich schon immer cool.
Aber es ist ja artverwandt.
Ja, ist artverwandt. Also, da sind viele Parallelen. Meine Eltern sind halt auch Menschen, die immer viel gemacht haben und viel erlebt haben. Ne? Das haben wir irgendwie, ich habe noch eine Schwester als Kids in die Wiege gelegt gekriegt. Nee, und wir waren im Maritim und ich fand es total toll. Maritim war aber sekundär. Ich fand die Leute, die da waren, atemberaubend. Die haben mich zu einer Zeit, in der ich mich befunden habe, man ist da ja noch grün hinter den Ohren, die Schale ist noch am Ohrläppchen, echt abgeholt. Und dann habe ich mich beworben. Ich habe mich beworben im Maritim in Köln.
Ja.
Da war ich auch zum Vorstellungsgespräch. Das Haus ist auch cool, war aber war mir zu kalt. Also ich wollte die nicht, die wollten mich damals nicht und Hannover wollte. Mhm. Und das fand ich cool und dann habe ich gesagt, okay, da kannst du alles verbinden. Da kannst du Menschen verbinden, du kannst Know-how verbinden, Gastlichkeit, du hast mit Kollegen zu tun, du hast mit Menschen zu tun, du hast mit internationalen Gästen zu tun, das ist auch nicht so langweilig, finde. Und das hat mich richtig abgeholt und ich muss auch nach wie vor sagen, ich bin heilfroh, dass wir waren irgendwann 6 Leute, dass wir nicht verkürzt haben, dass wir unsere Ausbildung volle 3 Jahre gemacht haben. Mhm. Es war so, ja, du musst ranklotzen, kannst verkürzen und so. Aber wir hatten so Bock auf dieses Hotel und die haben uns wirklich von Housekeeping bis zum Hausmeisterservice Pool rein, bis hin zu in die Verwaltung, haben die uns überall durchgeschliffen. Es waren, glaube ich, in Summe, ich müsste jetzt lügen, auf dem Arbeitszeugnis steht 12 oder 16 Abteilungen, wirklich alles. Alles machen lassen und wir haben so viel gelernt und wir haben uns, und ich lasse da nichts drauf kommen. Also egal, was Maritim an sich so ist, aber auf meinen Ausbildungsbetrieb lasse ich nichts kommen, weil die mir wirklich sowohl menschlich als auch fachlich einen ordentlichen Kick verpasst haben. Mhm. Und das war schon cool, aber trotzdem war klar, du musst dann auch weg. Du musst dann weg aus Deutschland, du musst, ich bin ein bisschen nach Österreich gekommen, aber du musst damit jetzt was machen. Aber den Kickstart dafür haben die gegeben und da bin ich bis heute für dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist ja auch nicht so weit weg von dir zu Hause, ne? Du bist ja auch geboren in Steinheim bei Detmold, richtig?
Genau.
Und dann nach Hannover dann auch entsprechend.
Genau, es war nah, aber auch weg von zu Hause.
Ja, genau, nicht zu weit weg.
Aber kurz vorher, ich bin von quasi von Nieheim, wie das Dörfchen heißt, bin ich nach Köln.
Ja.
Auch durch einen ganz lustigen Zufall, das sprengt aber den Podcast. Auf jeden Fall über viele Bekannte und Vitamine meiner Eltern bin ich dann irgendwie zu einem Studio gekommen, habe Captain Blaubeer nachvertont. Und die wiederum haben dafür gesorgt, ey, wir kennen da Leute in Hannover bei der Musikredaktion, hast du nicht Bock? Da war ich auch schon in so einer Erfindungsphase. Was machst du eigentlich mit deinem Leben? Und deswegen bin ich überhaupt nach Hannover gegangen.
Captain Blaubeer vertont?
Nachvertont. Und du hast ja, genau, im Studio gesessen.
Aha.
Und die haben das TBS Ton- und Bildservice Köln. Aha. Mike Kornführer, wir grüßen ja mal, ne? Mike Kornführer, ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist auf dieser Welt. Du hast mich auch geprägt, da war ich noch 17.
Ja.
Und das war ganz verrückt. Die haben Cobra 11 gemacht für Action Concept und bis Fass ohne Boden von ProSieben, Captain Blaubeer. Du sitzt im Studio, das gibt es heute alles gar nicht mehr, auch mit Geräuschemachern und so. Das wird ja mittlerweile alles digital abgesetzt. Ja, ist auch schon 20 Jahre her, Sascha.
Sie sind alt.
Ja, wir sind alt.
Du bist ja gerade...
Gereift.
Du bist ja manchmal übergereift, ne? Du bist ja gerade 40 geworden. Ne?
Genau.
Von mir auch nochmal. Ich habe dir aus dem Urlaub hier ein schönes Foto geschickt.
Ja, mega Bild. Super lieb war das. Aber boah, es fühlt sich überhaupt nicht so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fühlt sich gar nicht so an. Wie ich das auch irgendwie, ich habe bei LinkedIn hab ich auch geschrieben, das ist irgendwie, ich bin jetzt in Level 40. Es fühlt sich an wie 20, nur mit viel Erfahrung.
Ja.
Also ich finde es, ich weiß nicht, habe mir das anders vorgestellt.
Ja.
Oder gar nicht, sagen wir mal so.
Ja. Also ich, wenn ich das so bei mir sehe, jetzt mit bald 50, ist genau das Gleiche. Ne? Also körperlich merke ich das schon an einigen Stellen. Das ist halt so, ist jetzt auch nichts Schlimmes.
Nö, finde ich auch gar nicht.
Aber ich, so vom Geist her und alles, und wenn wir mit den ganzen Leuten nächste Woche wieder beim HSMH Day rumhüpfen, da auch die ganzen Jungen und so weiter.
Das hält einen frisch.
Ja, und da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Nee, also das ist
Gottes
Willen. Ja, und dann geht das eigentlich. Dann kann man auch ein alter Sack sein. So, oder halt ein gereifter.
Das hast du jetzt aber du
oder
gesagt.
Gereifter alter Sack. Ja, dann bist du rausgegangen aus Deutschland und genau. Noch weiter weg vom Elternhaus nach Salzburg.
Genau. Auch, also bei mir sind ja alles prägende Zeiten. Und,
Renaissance.
Ich hatte auch da keine Ahnung. Ne? Ich habe mich beworben, weil ja. Die hatten, das klang irgendwie cooler Titel und da kannst du alles Mögliche machen. Und dass sie zu Marriott gehören und so, ich keine Ahnung, wirklich, ich hatte absolut keine Ahnung. Ich habe mich da beworben, habe ich mich in den Zug gesetzt, bin da hingefahren. Und der René, damals mein Chef, der hat gesagt, du bist ein cooler Typ, den können wir haben. Und da bin ich da hingegangen und da ist auch viel passiert. 3 Jahre war ich in Summe da. Echt absolut verrückt, muss man wirklich sagen. Aber cool, ich hab dann habe ich die internationale Rieke kennengelernt und wie sie so agiert und nicht agiert. Und dann gab es noch einen Umbau und ja, so kam eins zum anderen.
Guest Relation Agent. Und dann ging es eigentlich so dahin, wo du dann auch später deine Selbstständigkeit begonnen hast, Events, ne?
Genau, wir hatten 17 Tagungsräume und das war alles irgendwie recht chaotisch zu der Zeit, weil die sich auch gerade umstrukturiert haben. Und der Guest Relation Agent war am Anfang nur dafür da, irgendwie sich ab und zu mal mit Gästen zu unterhalten und die Befehlbeschilderung zu drucken. Und wer mich kennt, weiß, mir war dann um 11 Uhr morgens langweilig, wenn ich um 9 angefangen habe und habe dann irgendwann im Büro gesessen und gesagt, was mache ich mit meiner restlichen Zeit? Dann sage ich, ja, dann mach doch mal das, was die anderen gemacht haben. Ich sage, ja, ist alles fertig, was machen wir jetzt? Aber es war geil, für so ein Haus, fetten das, Aftershow-Partys und so, also wirklich große Sachen gemacht, verantworten dürfen, weil in Salzburg gab es zu dem Zeitpunkt keine vergleichbaren Häuser, was die Kapazitäten angeht, klar, mit Schloss Fuschel und so, außerhalb an der Sterne-Kategorie, ja. Aber mitten in der Stadt, direkt unweit des Bahnhofs, tolle Veranstaltungen, kleine Sachen, große Sachen gemacht, mit dem Charme von Österreich, von der Stuba bis zu wirklich klassischen Events, auch Schei-Hochzeiten und so, die wir betreut haben in Österreich. Es war echt beeindruckend und mein damaliger Chef hat mich, es war schon eher Mentoring, hat mich echt supportet und hat gesagt, ja dann mach aber zünd nichts an, so nach dem Motto und guck, was du machen kannst.
Geklappt hat.
Es hat sehr gut geklappt, weil...
also nichts angezündet.
Nichts angezündet, aber wir haben es brennen lassen.
Ja, okay. Also ich wollte gerade sagen.
Das war meine erste Berührung mit Zahlen. Das allererste Mal, wo es dann hieß, so, ja, wir können das so und so nicht machen und du musst dann mal auf die Zahlen achten. Und ich so, du musst auf die Zahlen achten, ich arbeite im Hotel, wir machen hier gute Events, sieht gut aus, Buffy sieht geil aus, was wollt ihr von mir? Und dann hieß es so, ja, aber wir machen jedes Jahr miese. Also mit Personalkosten und Technik und nee. Ich hab's versucht. Ich so, ja, wir müssen noch mehr Technik kaufen. Wir müssen noch, nee, um Gottes Willen. Und ich so, ja, aber das können wir eigentlich gar nicht selber abdecken. Lass uns eine externe Technikfirma holen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich mit 13 angefangen habe, Mucke zu machen.
Okay.
Also ich habe immer schon mit Musik zu tun gehabt und ich habe auch in der Salzburg-Zeit, also in der Hannover-Zeit, in der Ausbildung, war ich schon 4 Abende die Woche, war ich Musik machen, auflegen, Resident DJ in Clubs.
Also DJ, nicht Gitarre, so DJ.
Nee. Okay. Also wenn, dann kann ich Drums.
Ja.
Konnte ich Drums, das geht, glaube ich, nicht mehr. Ich hatte mal ein Spiel, ein Saxophon zu lernen, aber auch eins geschenkt bekommen, auch Zeug dafür bekommen, aber du weißt, wie es ist. Und wenn du dann einmal, der Tag hat 24 Stunden, auch wenn ich heute noch versuche, 48 draus zu machen. und dann hat der René damals gesagt, ey, wir müssen gucken, dass wir damit Geld verdienen, was wir hier machen.
Ja.
Und das war ganz beeindruckend. Und das jetzt, wo wir darüber sprechen, ist es eigentlich erst so die Schlüsselszene, wo ich sage, krass, das war die erste große Berührung mit, was ist eigentlich Non-Profit und Profit und wie sieht es eigentlich aus? Und wir haben es echt geschafft, nach 1,5 Jahren dafür zu sorgen, dass wir eine schwarze Zahl schreiben.
Mhm.
Und das war irgendwie... Ich habe den Meilenstein nicht gecheckt. Also für meinen Boss war das natürlich total von Vorteil, weil seine Abteilung endlich mal richtig cool aussah. Und ich meine, wie alt war ich? Ich war 22 und dann dachte ich mir, okay. Und dann irgendwann ging das weiter und plötzlich war ich irgendwie in Europa in der jüngsten Führung, der jüngste in so einer Führungsposition. Da musste ich hierhin fahren zu Marriott und dann musste ich da und dann musste ich mir das anhören und dann habe ich das alles gar nicht verstanden. Nur weil und ich muss wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich das wirklich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was die von mir wollten. Ich wollte zum Hotel arbeiten und wenn ich fertig war, dann bin ich entweder an den See gefahren oder Mucke machen und war in der Nachtszene von Salzburg richtig aktiv. Auch ganz viel in der Schulenszene. Es war total geil. Es waren super geile Leute. Es war total harmonisch. Deswegen war das für mich schon immer alles eins. So, ne? Ich kenne auch diese Berührung mit, wir müssen jetzt gucken, dass der aus dem Land hier arbeitet und so. Das gab es für mich noch nie.
Ja.
Wir haben alle zusammen, es war eine Oana Hospitality, wir haben für dieselbe Sache gearbeitet und das fand ich total geil. Und dann fingen die mir an mit, ja, du musst gucken, dass deine Zahlen, da müssen wir jetzt mal einen Report schreiben. war 22, war nicht bereit für Reportings. Ne? Das muss man wirklich sagen. Das war echt ganz interessant. Und ja, so war das. War eine geile Zeit, aber wenn du 3 Jahre intensiv Salzburg bespielst,
in allen Belangen,
dann bist du, dann reicht's auch. Mhm. Oder du wirst da sesshaft. Aber ich war nicht für sesshaft, von daher war das fertig mit Salzburg. Aber also für unsere Szene, ne? Also Hotels, Gastro, Gastfreundlichkeit, von bis, also vom einfachen, vom Stüberl, ja, wo du einen Snack holst oder bis hin zu Sterne-Gastronomie, ist das ein echt feiner Fleck Erde, muss man wirklich sagen. Ne? Salzburger Land und so, das ist schon.
Ich war da mal zur Katalogpräsentation von Rewe war das seinerzeit.
Hast du eine Katalogpräsentation gesagt?
Naja,
also. Das gibt es nicht mehr, glaube ich.
Ja, die haben damals, das war der offizielle Titel. Und dann haben sie in Felsenreittheater, heißt das, ne?
Bin ich mir gerade nicht sicher, weiß aber, wo es ist, das ist viel besser.
Dieses in den Felsen
drin. In den Felsen drin, wo auch die Festspiele sind.
Fantastisch.
Super, super beeindruckend.
Da haben die eine super Aufführung gemacht, das war atemberaubend, das war wirklich Hollywood-reif.
Glaube ich, ja.
Und dann hatten wir halt auch so 2-3 Tage da, Salzburg, das war echt schön, waren im Sheraton, waren wir.
Ach, cool.
Beheimatet, das war richtig, richtig geil. Aber da...
Ein Stück weiter ist Mirabellengarten, dann kommt das Sacher und so.
Genau.
Ich muss jetzt ehrlich gestehen, auch wo wir jetzt zum Beispiel, ich war ganz lange nicht da, ich habe da auch noch Freunde, mit denen ich irgendwie ab und zu mal Freunde, Bekannte, das ist immer Definition, ja, ewig nicht gesehen. Ja. Wir haben auch wieder Haus, Hof und Kind. Aber ich glaube, es wird mal wieder Zeit, da mal Stippvisite zu machen.
So wie hier in Hamburg. Wir haben das jetzt angedeutet, aber wir müssen das doch noch mal beschreiben. Also, wir sitzen in Phipps.
Wir sitzen im Phipps.
Wie findest du Phipps?
Großartig. Ich finde es total cool. Ich finde es super entspannt. Mega Atmosphäre.
39 Grad haben wir hier, zeigt der Motor an.
Das stimmt, aber ich glaube, wir beide jetzt in der Hotellobby wäre auch nicht so geil. Also, ich glaube, wir sind genau da, wo wir sein müssen. Und wir gucken direkt aufs Wasser, weil...
Tatsächlich.
Ich sag mal, 100 Meter rechts neben uns ist die Fisch-Auktionshalle und das finde ich echt inspirierend.
Richtig, du kannst, also hier sind auch andere Wohnmobile und du kannst tatsächlich auf die Elbe gucken. Jetzt fährt da gerade eine kleine Hafenrundfahrt längs. Du kannst es tatsächlich sehen und das war von uns so ausgedacht, dass wir uns hier treffen. Und ich bin heute Morgen oder heute Mittag war ich dann hier. Da war hier alles dicht. Und dann musste ich erstmal in die Hafen City. Ich musste ja den irgendwo parken können. Du kannst auch nirgendwo hier parken vernünftig. Und habe ich da für 3,50 geparkt für eine halbe Stunde.
Die 15,90 Meter.
Genau. Geteilt durch 3. Und dann warst du 14 und noch was hier.
Genau.
Und dann habe ich da halt dich angerufen. Und du wohnst hier um die Ecke im Clipper.
Ja.
Clipper, wie ist es?
Clipper Boarding House.
Clipper Boarding House, das ist
schönes Konzept.
Gegenüber vom Fischposten, wo du jetzt von mir erfahren hast, dass da.
Ja, ich hab's nicht gecheckt.
Dass da Ina Müller aufgenommen wird.
Ich weiß ja, dass da Inas Nacht ist. Und du so, ja, du bist ja dann direkt da. Und ich so, hä? Ja, stimmt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Und dann ist das auf dem Weg hierhin zu dir. Und dann bin ich hier nochmal am Parkplatz vorbei. Und dann war plötzlich die Schranke wieder auf. Und bin ich zu ihm hin. Und dann hat er dann gesagt, naja, also 16
Euro. Ja, aber da hat Murphy auch gesagt, ganz ehrlich, wir müssen den beiden jetzt auch diesen Platz geben.
Ja, ist auch gut. So, jetzt stehen wir hier schön und wunderbar. Nur, dass ihr einen Eindruck bekommt, wo wir hier sind. Also Phipps mal wieder im Außeneinsatz und mal wieder ganz woanders. Und ich stand hier auch noch mit Phipps noch nicht. Wir haben ja noch nicht übernachtet.
Also Premiere auch noch.
Ist auch noch Premiere.
Das ehrt mich sehr, lieber Sohn.
Ja. Nur, dass ihr mal einen Eindruck habt, warum das hier auch manchmal dann so ein bisschen ein paar Geräusche sind. Aber... Authentizität ist das Stichwort. Das ist nämlich auch
vollkommen richtig.
Andels Berlin war die nächste Station. Wieder als Eventkoordinator. Ist ja auch kein kleines Haus.
Nee. Aber ist ja ein offener Podcast. Da kann man ja offen sprechen.
Ja.
Da war eine Verzweiflungsaktion.
Okay.
Also ich wollte beim Marriott Karriere machen.
Ja.
Und hatte durch diese Aktion mit den Zahlen und den Ergebnissen, die wir damals erzielt haben, hatten wir. Hoffentlich ist das Klingeln mit drauf. So. Und ich wollte damals ins Marriott Marquis zum Times Square und mich da beworben.
Aha.
Und die wollten mich auch. Beziehungsweise die wollten mich und dann gab es noch so ein Gespräch mit meinem GM und der wollte mich nie gehen lassen.
Ja.
Und wer mich kennt, manchmal bin ich relativ impulsiv und weil die mich nicht gehen.
Ach was.
Und damals war ich noch jung und impulsiv, da konnte ich noch gar nicht kontrollieren. Und weil die mich nicht gehen lassen wollten, ich wollte unbedingt, ich hatte keine Verpflichtung, nichts, und dachte mir, Alter, du kannst jetzt, bis jetzt 23, jetzt, beziehungsweise kurz vor 24, es war der Sommer. Genau, Sommer, als ich 24 Jahre alt war. Genau, und dann habe ich überlegt, du kannst jetzt nach New York, das musst du unbedingt machen. Du musst das machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du an die Cornell University und dann machst du das und dann machst du hier und dann machst du große Karriere. Und dann kam das Leben. Und ja, wie soll ich sagen, dann, wie das im Leben eines Mannes so ist, kam irgendwann noch eine Frau dazu und die kam aus Berlin und hat gesagt, ja, wenn das jetzt da nicht so klappt, Berlin ist auch schön. Dann habe ich mich im Anhalts beworben, eigentlich mit einer ganz anderen Mission. Die waren in der Strukturierung, wie soll ich sagen, im Aufbau, sich zu finden.
Stimmt, das war ja ganz ziemlich am Anfang.
Ich war im Opening-Team, da war noch kein Gast drin. Mhm. Und ich glaube, in der zweiten Woche, wo Gäste da waren, wollte ich eigentlich an dem Tag kündigen, aber ich musste eine Stunde vorher ins Personalbüro und dann haben sie gesagt, es wäre, glaube ich, sinnvoller, wenn wir getrennte Wege gehen. Ich war, glaube ich, nur 300 Monate da, müsst ihr jetzt mal auf meine Papiere gucken. Es war total interessant, ich habe coole Leute getroffen. Ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte in eine Führungsebene gehen und die haben mich da benutzt als Bankett-Oberhaupt sozusagen und habe einen ganz anderen Service gemacht und Tische gestellt. Ich habe nichts gegen die Arbeit, aber ich war für was ganz anderes unterwegs. Dann habe ich mich an der Hotelfachschule angeschrieben in Berlin, weil ich mir dachte, hey, komm, mach einfach. So. Und meine Eltern haben mit mir und dem Thema Schule, ich würde sagen, also in Fernsehsprache, ich sag so 4, 5 krasse Staffeln durch. Und als ich zu Hause angerufen habe, gesagt, ich gehe jetzt an die Hotelfachschule, ich studiere jetzt, ich mache was Großes, haben die gedacht, ich wollte sie eigentlich total rollen. Und deswegen bin ich nach 3,5 Monaten aus Arnold Teller. Ich finde das Haus nach wie vor spannend. Sehr, sehr spannend.
Ja.
Vom Aufbau her und mit der Geschichte, dass das mal eine Markthalle war. Aber,
jo. Wir füllen jetzt hier mal Eiswürfel nach in unseren. Was habe ich extra geholt für dich, weil ich es gelesen habe?
Cremant hast du geholt.
Toll, ne?
Das ist mega gut. Wir haben gerade nachgeschaut. Aber das Interessante ist, Sascha denkt ja an alles. Ne? Der hat hier Eiswürfel, die auch nach wie vor gefroren sind. Ja? In so einer türkisfarbenen. Also, ich meine, das ist die Authentizität, von der wir sprechen. Stell mal vor, wir wären jetzt in irgendeinem Hotel. Dann kommt dann wieder einer und dann klimpert hier und dann kriegst du da nochmal eine Vorlegezange. Das ist viel, viel, viel harmonischer.
Auf Kühlschrank zu. Prost.
Prost, mein Lieber. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja. Das ist wunderschön bei dir. Ja,
echt geil. Aber wir brauchen auch bei den Temperaturen kühle Getränke.
Ja, aber der Dalek hat ja hier die ganze Zeit nur, da muss ich jetzt schon wieder Grüße ausrichten?
Ja, ja, nö, es reicht einmal.
Ja, der hat ja hier nur Lütje Lager weggebechert, ne? Ja. Das ist auch ein Typ.
Das war auch sensationell. Wie er dann auch beschrieben hat, wie Thomas Loris, der Fotograf, war ja auch mit hier drin, die Knipsel. Und wie wir das dann aufgemacht haben, wie er es dann beschrieben hat, wie das hier übergelaufen ja, ja. ist. Oh, das war auch zu Totlachen.
Ich habe vergessen, wie der Typ, es war wirklich ein Typ, es war ein Typ, Mensch, ein gestandener 2-Meter-Kerl an meinem allerersten Frühlingsfest Hannover. Ne? Frühlingsfest, das ist ja auch riesig, ja. Auf den direkt vom Stadion.
Ja.
Ja, da kennst du dich ja voll mit aus mit dem ja. Fußballthema. Und da hat uns mal so ein richtiger Hühner, da waren wir im ersten Ausbildungsjahr in Hannover beigebracht, wie man Lütje-Lager trinkt. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das Endergebnis war, ich saß in einem Sixpack hinten mit 2 Polizisten und 3 Polizistinnen und wollte mit den Karten spielen und die wollten nicht. Das war mein Lütje-Lager-Erlebnis. Also ich vergesse ja einiges, aber das werde ich nicht vergessen. Das war echt
das wird Dalek jetzt auch nicht mehr vergessen.
Das stimmt. Da wird er mich mit aufziehen.
Ja. Bei der staatlichen Wirtschaftsfachschule warst du Schülervertreter und hast Hotelmanagement im Bachelor studiert.
Genau.
Und das hast du nicht allein gemacht, ne?
Wie meinst du das jetzt?
Du hast das mit jemandem zusammen gemacht.
Ja, meinst du mit Michael Tischer? Hm? Ja, ja, der zum Beispiel, auf jeden Fall. Oha.
Die Überraschungsfrage.
Genau. Kommt, hast du ganz toll erraten, war bestimmt auch total schwer. Von Michael Tischer, möchtest du was über ihn sagen oder lieber nicht?
Doch, ich kann was über ihn sagen. Der gehört bei mir mittlerweile zur Familie. Der ist tief in mein Herz gedrungen. Und das war, ich glaube, Liebe auf den ersten Blick, dass wir uns da getroffen haben. Das ist eine ganz ehrliche, sehr, sehr kompetente F&B-Haut aus dieser Szene. Und bei Michael, wenn man auf Michael kann man bauen. Der kann ich nachts um 3 anrufen und sagen, Michael, wir müssen uns um was kümmern. Dann sagt er, dein Auto, mein Auto.
Ja.
Das ist, das muss man sagen. Also an dieser Stelle, liebe, liebe Grüße. Ich weiß nicht, was du mich gleich fragst, aber Michael, ich hab dich lieb. So.
Unternehmensberater, CEO von Beyond Host und Head of Business Development von Screen, Veranstaltungstechnik, der Übersicht halber. Und bitteschön.
Lieber Konstantin, hier meine Überraschungsfrage an dich und nochmal herzlich willkommen im Club der 40er. Stell dir vor, du könntest deinem jüngeren Ich einen einzigen Ratschlag geben. Welchen Moment oder welche Entscheidung würdest du dir genauer unter die Lupe nehmen wollen?
Boah, zurück nach Deutschland zu gehen. Das kann ich dir sofort sagen. Ich habe mir damals geschworen, ich gehe 10 Jahre ins Ausland.
Also als du in Salzburg warst.
Genau. Mhm. Bevor ich zurückkomme, also klar, meine Eltern besuchen oder so, aber ich gehe jetzt 10 Jahre lang durch die Welt und mache alles, was geht. Da hätte ich 3 Minuten überlegen sollen, ob ich nach Berlin ziehe oder nicht. Weil das ist eine Epoche, was ich im Nachhinein feststelle, auch was gerade was die Hospitality angeht, was das Know-how angeht, was die Menschen angeht. Ich bin immer noch viel unterwegs, ja, auch gut vernetzt weltweit. Aber es ist ein weinendes und ein lachendes Auge, dass ich damals gesagt habe, okay, dann gehst du nach Berlin. Ich habe super viele gute Dinge daraus gezogen, ja, auch das mit der Hotelfachschule etc. Aber...
Ich wollte schon, aufnehmen. Aber, der Vorhang bläst ihm ins Gesicht, dass wir leider nicht sehen.
Und der die Frage gestellt hat, ne? der Glücksbärchen, der ist ja nach der Hotelfachschule dann auch mal nach Tapé gegangen und dann St. Moritz und alles Mögliche. Ne? Der hat ja, da bin ich stolz und neidisch gleichzeitig drüber. Ne? Das ist so eine Entscheidung, das war zu einer Zeit, wo ich eigentlich unabhängig war.
Ja.
Da hätte ich die Weiche anders stellen können.
Aber letztlich, wenn man sich das jetzt alles weiter anguckt, soll es doch so sein, wie es gekommen ist, oder?
Das soll es ja generell.
Okay, gut. Also, das war jetzt auch die Frage, wenn du zurückgucken würdest, sozusagen, so dann, aber du bereust es jetzt nicht, sondern es ist alles so.
Nee, ich bereue das nicht.
Nein.
Aber so wie er die Frage gestellt
okay, alles
hat,
klar.
Und wenn ich mir angucke, die Hospitality etc., in der ich mich zu dem Zeitpunkt intensiv befunden habe, dann wären die Wege ganz anders gelaufen. Mhm. Aber du. Aber das ist nicht bereuen, definitiv nicht.
Nein, das war jetzt meine Formulierung.
Um Gottes Willen.
Hab ich verstanden. Ja, danke, Michael. Das war eine Frage.
Also für seine Verhältnisse.
Komm, da stoßen wir
also stoß mal drauf an. Michael, die Frage hast du mindestens vor 12 Uhr gestellt an einem Tag, weil danach wird es so weitreichend das nicht gemacht.
Ich stelle fest, für deine Verhältnisse war das ganz okay.
Also ich finde, du solltest, jetzt wo du das gerade so sagst, ne, ich finde, es müsste so Brenning Diss der Woche geben. Da geht einmal die Woche, geht aus diesem ganzen Dunstkreis, in dem wir uns so bewegen, ne, geht einmal so ein Diss raus, so ein liebevoller, so ein, ich bin am Morgen aufgestanden, ich habe an Anna Heuer gedacht, wäre schön, wenn du bei mir mal vorbeiläufst, sowas.
Herzliche Grüße an dieser Stelle.
Genau, herzliche Grüße, lieber Anna. Ja.
Das ist ja eine Idee von Dallich und mir, sowas nochmal zu machen und...
Nee, bei dem musst du aufpassen, musst du alleine machen. Ja. Der will Tantieme dann und er will 10% fürs Management. Das ist geil.
Okay, ich lasse es.
Das ist schwierig.
Du bist dann aus der Hotellerie raus und hast Cube 9, hast damit dein eigenes Unternehmen gegründet. Jetzt hast du ja schon angedeutet, hast du keinen Bock mehr auf Events im Hotel. Das war dann erstmal vorbei.
Ich habe gegründet im April, bevor ich im Sommer in die Hotelfachschule gegangen
Richtig.
Bin. Ich habe gegründet und habe gedacht, okay, und habe dann gesagt, alles, was ich hier mache, packe ich in meine Firma. Und alles, was ich hier lerne, setze ich live um. Du musst ja in der Hotelfachschule mal Projekte machen. Liebe Grüße an Gerrit Buchhorn an der Stelle, mit dem habe ich unsere Bachelorarbeit gemacht. Wir haben schon vor über 10 Jahren haben wir schon Filme produziert mit dem Dioga zusammen für die Ausbildungsberufe in der Hospitality. Mhm. Das musst du da mal reintun. Damals hatten wir schon eigentlich zu wenig Leute, die Bock auf sowas haben, was ich nicht verstehen kann. Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Managementfähigkeiten, Stressresistenz, ja, in den richtigen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen. Nach wie vor ist Hotelausbildung, völlig egal in welchem Bereich, ob Küche oder nicht, vorm Pass, hinterm Pass, da können wir jetzt auch noch einen Podcast drüber machen, aber das ist etwas, was es vergleichbar so nur bedingt gibt. Klar, immer wieder irgendwelche Parallelen, wenn du Flight Attendant bist oder so, schon echt irre. Ich wollte danach nicht zurück ins Hotel.
Also nur noch ein Zusatz, nicht umsonst sind Hotelfachleute ja auch so gefragt überall, ne? Und werden abgeworben. Also.
Abgeworben, genau. Ja. Wenn du mal guckst, wer bei Zahnarztpraxen am Counter sitzt, das sind Ex-FOMs-Leute oder so, ja. Das ist so ein Thema. Nee, ich wollte unbedingt ich wollte die Energie und vor allem die Kreativität, die, also bei mir hat ganz viel spät gezündet. Also ich war in der Schule, habe die 8. zweimal gemacht, ich war auf 4, 5 Schulen, wie gesagt, meine Eltern habe ich wahnsinnig gemacht und die haben beide einen Doktortitel und die wären schon froh gewesen, wenn ich eine normale Ausbildung gemacht habe. Hauptsächlich zieh durch, deswegen mache ich auch so viele verschiedene Sachen. Mittlerweile sind sie stolz. Sogar auch gesagt, ja, also an der Stelle liebe Grüße. Ich finde es cool, wenn deine Eltern dir sagen, dass sie stolz auf dich sind. Wie gesagt, der Junge muss irgendwie finden, womit er sich identifizieren kann. Und ich meine, Entschuldigung, Marriott, Ritz-Carlton, bis da was umgesetzt wird, Konzern, du hast für F, für B, für Rooms, für alles hast du einen Vice-Präsidenten. Das hätte in New York klappen können, 2, 3 Jahre. Und dann wäre ich an meine Grenzen gekommen. Weil mir das zu langsam dauert. Mhm. Mir dauert es zu langsam, geile Sachen umzusetzen, Mitarbeiter zu pushen, zu fördern. Muss ich manchmal an Regeln halten. Du darfst nicht befördert werden, wenn du nicht 18 Monate lang in dem Job. Es gibt Grund für die Regeln. Es gibt auch die Credos, die haben. Ja? Also die es auch bei Ritz gibt und die es auch bei Hilton gibt und so. Das ist in Ordnung. Ich finde die auch gut. Ich kann mich schlussendlich aber nicht zu 100% damit identifizieren. Also ich muss eigene Credos machen, um sie dann selber zu brechen und zu fragen, ist das richtig, was wir da gemacht haben? Mhm. Und ich hinterfrage mich halt irgendwie alle 2 Monate selbst. Und mittlerweile, also, und dann war klar, mach dich selbstständig. So, und dann war klar, wenn du dich selbstständig machst, mach bloß nichts Normales. Also mach jetzt nicht irgendwas. So, und damit das einigermaßen funktioniert, habe ich während des Studiums habe ich angefangen, Cocktail-Caterings zu machen, aber bei hier in Berlin ist, ne, gibt ja genug Möglichkeiten, beim CSD, bei Vettel La Musik und solche Sachen. Und finally, 3 Jahre später, also dann quasi schon nach der Hotelfachschule, waren wir größter Cocktail-Caterer beim CSD mit 6 Ständen. Eine meiner Lieblingszahlen, wir haben in 6 Stunden 1 Tonne Nutzeiswürfel verbraucht.
Also CSD, für alle, die es nicht wissen, Christopher.
Christopher Street Day in Berlin, Straße 17. Juni und war eine unfassbar krasse Zeit. Und die halbe Hotelfachschule hat für mich gearbeitet zu diesen Festivals und Events und haben dann Festivals supportet und dann war das so, okay, wir machen irgendwie ein bisschen Getränke-Catering und irgendwann nach der Hotelfachschule war es so, okay, ich möchte exklusive Events machen, Caterings machen, und aber wo wir uns ausleben können. Also nicht, wo jemand sagt, ich buche jetzt ein Barbecue für 100 Leute, du kommst und du grillst und dann gehst du wieder. Ja, und wie der Zufall das so will, dann kam über Freunde und Bekannte kam irgendwann 71 dazu. Das ist der digitale Bereich von ProSieben. Mhm. Und ehe man sich versah, haben wir Influencer-Marketing supported bei Events und haben Call of Duty Events umgesetzt und haben Kinopremieren für Amazon gemacht und für Netflix und haben plötzlich Budgets bekommen, um Deko zu bauen, damit es auf den Events so aussieht wie in den Filmen. Und dann habe ich aus einem Kleingewerbe eine Firma gemacht. Und wir haben uns, also wenn Fashion Week war oder wenn andere Veranstaltungen waren, waren wir meistens die, die im Büro saßen und andere Sachen geplant haben, weil da sind alle anderen losgefahren. Das hat mich immer so ein bisschen geärgert, weil wir genug hätten an Kaffeemaschinen und Koffer mieten können eigentlich. Und haben halt Pläne geschmiedet. Dafür haben sich alle anderen geärgert, dass wir, weiß nicht, Power Rangers gemacht haben oder den neuen Transformers-Film in Europa prämiert und so.
Ist ja auch nicht schlimm.
Nein, ich nenne sie immer die 5%er und ich bin mittlerweile und auch damals schon absolut dankbar und auch demütig, was das angeht. Das sind Sachen, das sind One-Shots, wie man so sagt. Das sind Events, das sind Situationen, das sind once in a lifetime mit Menschen, Budgets, Situationen, Epochen zu Firmenzeiten, zu, auch wenn du dir den Markt anguckst, wo Gelder ausgegeben werden, wo Mut ist. Wie jede einzelne Veranstaltung, die wir da gemacht haben, ist, da musst du mit Dankbarkeit rangehen. Da kannst du nicht sagen, so, wir machen nächstes Jahr aber noch mehr und dann kostet das aber 1 Million und so. Das kannst du auf gar keinen Fall machen. Mhm. Und was wir da erlebt haben, mit wem wir arbeiten durften, wen wir gesehen haben.
Zum Beispiel?
Menschen.
Okay.
Also, pass auf. Ist Menschen, weil, ja, da sind namhafte Leute dabei und Schauspieler und, aber das sind Menschen. Mhm. Aber beeindruckend sind die Menschen, die. Guck dir Daniel Brühl an zum Beispiel. Ja? Den habe ich kennengelernt. Der hat gesagt, ja, ich bin Daniel. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen später erfahren, wer Daniel Brühl ist. Mhm. Ich weiß bis heute nicht mehr, wie der Film heißt.
Du weißt auch nicht, wie Inas Nacht passiert. Also von daher.
Hey, das stimmt, wo das passiert. Ne? Er hatte da immer so ein, ich weiß auch nicht, so ein Filter drauf und fand das immer ganz interessant. Und wie gesagt, durch diese ProSieben-Connection und wir können den ganzen Tag irgendwelche Leute grüßen. Der Matt, Matthias Richter, hat auch Gastro-Background und mittlerweile hat er sein eigenes Unternehmen mit seinem Kumpel zusammen und macht nach wie vor Influencer-Marketing auf hohem Niveau, also auf nachhaltigem Firmenniveau in dem Bereich. Und was wir gemeinsam umgesetzt haben als Unternehmen, wir waren so eine Art Dolmetscher, die hatten ein Videogame, ja, wolltest einen Namen. Was ich beeindruckend fand, wir haben mit Echo Fresh zusammen eine Veranstaltung gemacht mit Call of Duty, die haben so ein Live-Zocker-Event gemacht und wir haben alles gemacht. Mhm. Die Deko, Setup, Bühnenbau, immer in Absprache mit ProSieben. Und die haben gesagt, ja, wie bauen wir das, wir machen das. Und der große Durchbruch, der für uns kam, war das Europa-Release von Mr. Robot. Das ist eine Serie. Sehr, sehr beeindruckend. Und darauf kamen Triple X, Transformers.
Und dann lief
Power Rangers, genau, ja. Dann lief das. Gestartet 2015.
Ja.
Bis der chinesische Schnupfen geklingelt hat.
Genau. Und du hast das aber ganz alleine aufgebaut und das so nach oben geführt. Wie viele Leute hattest du nachher?
Finally waren es 15 Festangestellte und 72 freie Mitarbeiter.
Boah.
Weil wir auch viel Messe gemacht haben. Also du brauchst ja auch Daily Business. Also wir haben Industriemessen gemacht, also nur Fachbesuchermessen und nur Messestände ab 500, 600 Quadratmeter aufwärts.
Mhm.
Ich habe noch eine Partnerfirma aus Dortmund, mit der wir zusammen agiert haben, für die wir nur das Management gemacht haben. Die haben das ganze Essen gemacht. Wir haben uns auf quasi die Umsetzung, die Abwicklung, Personalorganisation etc. gekümmert.
Mhm. Und du hast es schon angesprochen, das war jetzt dann 11 Jahre, lief das alles gut. Und dann tatsächlich am 11. März 2020 wurde die Pandemie erklärt. Ja, und es gab in deinem letzten Instagram-Post in puncto Cube 9 Crisis Management in the Event Industry. Laut deines Berufslebenslaufs hast du dann im März 2020 die Selbstständigkeit beendet. Deshalb?
Ich habe die nicht nur beendet, ich musste privat sowie beruflich Insolvenz anmelden.
Weil das jetzt von einem auf anderen Tag, weil man ja auch schon in Vorleistung mit Sachen gegangen ist? Oder?
Ich habe in 14 Tagen einen 7-stelligen Betrag verloren,
ja.
Auch im Forecast.
Okay.
Und mit Sicherheit ist zu dem Zeitpunkt auch ein gewisses, wie soll man sagen, nicht nachhaltiges Eigenverschulden mit bei. Ich bin ein Typ, der geht all in. Also wenn ich mich mit was committe, dann committe ich mich. Und ich bin für diesen Laden nicht gestorben, deswegen würde ich nicht hier sitzen. Aber ich habe alles reingegeben, was ging.
Ja, okay.
Alles. Jede Energie. Ich bin 10 Jahre lang mit Kumpels zum Ski-Opening gefahren. Ich habe alles, was ich gemacht habe, in die Cube gesteckt, weil ich daran echt geglaubt habe, wie man das so macht. Und das Weirde ist, ich habe montags einen Vertrag unterschrieben für eine Auszubildende als Eventkauffrau und habe donnerstags abends bei meinem Anwalt gesessen und habe die Insolvenz unterschrieben. Also das ist so schnell gegangen und wir haben damals für einen namhaften Premium-Autohersteller eine Roadshow gemacht, 2 Jahre lang vorher auch schon mit C-Level-Management Trainingprogrammen, ja, die wir betreut haben und. Die wussten eigentlich Ende Dezember, Anfang Januar wussten sie schon, dass sie es nie machen. Den Auftrag haben wir im Januar schon verloren für 2020. Mhm. Das fand ich schon sehr suspekt.
Mhm.
Und die letzte Veranstaltung, die wir gemacht haben, ohne dass ich wusste, dass es passiert, aber das werde ich nie vergessen, das werde ich wirklich nie vergessen, bei einer Kulturbrauerei in Berlin. Da haben wir eine ganz kleine exklusive Kinopremiere gemacht, auch wieder mit dem eben angesprochenen Partnern für Disney Mulan.
Mhm.
Mit ein bisschen Fingerfood, alles auf Asia-Deko, ein, zwei Leute. Und als die Hebebühne zuging, von unserem Stanley hieß er übrigens, ne? Das ist der Fips, unser LKW, der 12,5 Tonner mit Fernfahrerkabine, der hieß Stanley. Als die Hebebühne zuging, hat er gesagt, das war das letzte Mal, dass die Hebebühne zugegangen ist, Leute. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir schaffen das nicht. Und so war es dann auch.
Aber dann doch mit Sachen schon in Vorleistung gegangen, ne?
Ja, klar. Ach,
das ist logisch.
Was heißt denn Vorleistung? Guckt euch denn, also ich meine, brauche ich keinem erzählen, aber wir haben halt für riesige Firmen gearbeitet, ne? Mit Zahlungszielen von 4-5 Monaten.
Okay,
also
das ist dann die Vorleistung.
Ja, genau. Da haben sich dann noch Anwälte drum gekümmert, dass 5-stellige Rechnungen von irgendwelchen anderen Leuten bezahlt werden mussten und so. Das war dann einfach so. Ich muss aber im Nachhinein sagen, dass ich, es war eine 8-monatige Talfahrt, also psychologisch war das die absolute Hölle. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, 80% davon sind absoluter Mehrwert. Ich bin jetzt noch mehr Geschäftsmann und Cowboy, und weil es mich nicht kaputt gemacht hat. Und 20% weinen nach wie vor. Mir tut es um die Leute leid. Mein jüngster Mitarbeiter war 17, mein ältester war 65, ein Ex-Fernfahrer. Auch hier liebe Grüße, lieber Erhard, du hast Du hast für Catering die Ladungssicherheit auf ein neues Level gehoben. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Wir haben von den Menschen, die bei mir, ich habe mir nur Leute gesucht, die nirgendwo normal reingehören. Alle. Und die haben den Laden zu was Besonderem gemacht. Ich war nur der Dirigent. Also das war, ja, ich habe es alleine gemacht, ich habe alleine den Kopf hingehalten, aber ich habe den Laden ja nicht alleine so.
Nein, das ist schon klar, aber du hast alleine aufgebaut, wie man es dann entsprechend die Leute dann
vom Team Spirit her
zusammengeholt. Ja,
genau. Und deswegen bin durch so viele Hotels, durch so viele Events, durch so viele Eventhallen, anders. Ich durfte durch so viele Eventhallen und Hotels laufen und das erleben und sehen und ein Netzwerk aufbauen, wovon ich heute noch profitiere. Also vom Know-how, von der Menschlichkeit, auch wenn man mal was braucht. Das war eine intensive Zeit. Aber du musst halt überlegen, ich habe gegründet mit 24, das zweite Mal. Ich war vorher schon selbstständig wegen DJ und allem drum und dran und habe beendet mit 35. So, jetzt haben wir die letzten 5 Jahre, jetzt bin ich 40, da begründen manche erst. Das Durchschnittsalter von Startup-Gründern liegt bei 46 in Deutschland.
Na, hast ja noch Zeit.
Okay, wir müssen üben. Da kann man ein bisschen üben jetzt.
Hast du bei deiner jetzigen Aufgabe, kriegst du auch alles mit.
Ja. Was dafür.
In deinem Lebenslauf steht, dass du dann aber ganz schnell April das hier gemacht hast. Und also das ging ja...
Das ist bei minus 2. Mir wird hier gerade ein Bild gezeigt vom Untergrund der Charité in Berlin.
Also du hast dann ganz schnell, wenn das alles so stimmt, hast du dann dort in der Charité angefangen, als Corona richtig im Laufen war, und hast da was gemacht?
Ich habe einen sehr guten Freund, auch schon was älter, der ist stellvertretender Institutsleiter der Neuropathologie in der Charité. Und damals gab es halt Covid und dann gab es halt, die Ärzte, die waren safe. Und dann gab es halt die Leute im Büro, die machen einen normalen Bürojob und die haben mit Stress nicht viel zu tun. Und da hat der liebe Aaron zu mir gesagt, ganz ehrlich, du hast jetzt sowieso nichts zu tun, du brauchst eine Aufgabe, ansonsten fällst du mir hier irgendwie unter den Tisch. Dich müssen wir beschäftigen. Und dann hat er zu einer wirklich echt schwierigen Zeit meines Lebens dafür gesorgt, dass ich, fang mal beim öffentlichen Dienst an. Na ja, genau. Ich habe mir die Haare kurz gemacht.
Ja.
Ich habe mir die Haare kurz gemacht auf 3 mm bzw. 5 mm. Und das Bild, was du mir gerade zeigst, da habe ich einen blauen Pathologiekittel an. Und ich war in so einer Art, am Anfang in so einer Art Taskforce für Covid-19-Leichen und habe mich um.
Leichen?
Ich war auch in einer Pathologie 2 Wochen lang. Okay. Aber ich bin Ärztekind. Ich habe da nicht so die Probleme
mit. Nein, okay. Ich wollte es nur mal, dass ich es richtig gehört habe.
Ja, ich war wirklich in der Pathologie und habe mich um diese Sachen mitgekümmert und da waren ganz, ganz tolle Menschen. Also ich meine die Ärzte. Ich habe durch mein Elternhaus und du wächst mit Operationen und anderen Dingen wächst du auf. Egal ob Human- oder Tiermedizin, bei mir zu Hause war ja beides. Und bis auf, dass ich diverse Anwaltstermine hatte etc. pp., habe ich den ganzen anderen Stress vergessen und war voll in der Medizin. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht zu dem Zeitpunkt, habe Aaron gefragt, wenn ich jetzt den Arsch hochkriege, kann ich meinen Doktor machen, wenn ja, für was? Aber ja, du musst 9 Jahre investieren, 8 Jahre, jetzt bist du 35.
Du bist immer noch nicht bei den 46.
Genau. Dann kannst du, wenn du dir richtig und mit dem, was du hast, müsstest du dich einschreiben. Dann müsste man ein Thema für dich finden, könntest du. Da habe ich ernsthaft überlegt, ob ich konvertiere. Ob ich komplett sage, ich gebe dem alten Leben, also Berufsleben sozusagen, und ob ich das mache. Und dann hatten die aber, wie es halt so ist im öffentlichen Dienst, und das waren 3 intensive Monate, bei denen ich festangestellt war und habe in der Zeit auch die. Also Neuropathologie ist ja grundsätzlich Hirn, ja? Also Mammakarzinom, also Tumorenfeststellung etc. Ne? Schnitte nennt sich das, wenn man ganz bestimmte Bereiche von mir nimmt, die untersucht werden auf diesen Glasplatten unter dem Mikroskop. Und da gibt es ein riesen Archiv für, das muss ja alles archiviert werden und sehr viele Schnitte aus Deutschland werden eingeschickt. Und weil mir so langweilig war, habe ich das komplette Archiv neu organisiert und Aaron hat immer gesagt, komm, mach, Hauptsache du bist beschäftigt, komm, mach.
Und von der Straße.
Und tu mir einen Gefallen, mach die Mädels im Büro nicht kaputt. Bitte, lass sie da einfach arbeiten. Und dann mussten wir teilweise Berichte abtippen und so, und das war eine echt geile Aufgabe. Und ich bin, das war ganz, ganz creepy, in der Stadt war ja nichts los, du durftest ja in Berlin, durftest du nicht bewegen, ich hatte so einen Schrieb dabei.
Eine Buxtehude auch nicht.
Und ich bin durch Berlin gefahren, es war kein Auto nirgendwo. Ich habe direkt an der Charité geparkt, wurde mehrfach kontrolliert, auch von der Polizei. Und es war, ist das einem Legend von Will Smith, wo der alleine da Nee, das ist es nicht, ne? Wer ist der Film?
Mit dem Schäferhund, ne? Wo er da überlebt.
Ich bin durch Berlin gefahren, Torstraße runter und dann da zickzack zur Charité, war in Mitte. Niemand war da, niemand. Mhm. Ganz verrückt. Mhm. Und nach 3 Monaten Vollzeit war es dann Halbzeit und dann habe ich mir überlegt, Halbzeit vor allem, Teilzeit.
Du bist doch kleiner Fußballfan, ne?
Genau. Jetzt, du missionierst.
Aber ich jetzt, du missionierst mich.
Ich sitze ja jetzt hier in so einem Fußballvan.
Ist übrigens I'm a Legend, richtig, ja.
Ja, und aber die Aufgabe hat gut getan. Na, der war richtig gut, aber dann war klar, mit dem, was man alles so macht und was man auch alles so abwickeln musste, dass das so an sich nicht funktioniert. Aber ich fand, das war gut, dass mich da jemand...
Ja, dass du ganz woanders warst. Und das, ja, das andere musstest du ja trotzdem abwickeln, ne?
Das musste ich abwickeln. Das hat mich ja auch bis Januar diesen Jahres begleitet.
Okay.
Also nicht gut und auch nicht schlecht und viel Erfahrung gemacht und auch da nochmal das ein oder andere mitgenommen. Aber vor allem, also wir machen in der Hospitality auch was Sinnvolles. Wir kümmern uns um Menschen das sind ja auch so Sachen, mit denen ich mich beschäftige, Mental Health und Co. Wir verhindern Suizide in der Hospitality. Ne? Aber wenn du im Krankenhaus arbeitest, selbst wenn du in der Pathologie arbeitest, wo es eigentlich zu spät ist, gibt es ja immer noch du tust was Sinnvolles. Und das hat mir, glaube ich, den Kopf gerettet. Mhm. Dass das gar nicht so schlimm ist, dass man gerade eine Firma verloren hat.
Und was wäre vielleicht sonst passiert?
Oh, dann hätte ich wahrscheinlich noch länger auf dem Boden gesessen und geweint. Hm. Ich habe schon sehr gelitten.
Ja, klar.
Also, wenn du 12 Jahre lang alles gibst, also wirklich auch jeden Euro reingibst und familiäres halt Geld reingibst und wirklich, also kein Bankgeld, sondern aber auch wenn du, machen wir uns nichts vor, du holst dir, wenn du in so einer Phase bist, holst du die Kohle aus der Familie und pusht. Wenn du deinen ersten Angestellten siehst, was du aufbaust, also wir hatten zum Schluss eine Halle mit 12 Meter Deckenhöhe und einem Stapler und alles hatte einen Namen und jeder hat sich mit dieser, jeder hatte Firmenfarbe bei Lila, jeder hat sich damit identifiziert. Wir haben nicht einfach nur gearbeitet. Das war eine Familie. Wir haben das, alle haben geheult, als ich den Laden zugemacht habe. Das sind unfassbare Emotionen, die einen da, das einen einholen. Ne?
So, aber dir war jetzt auch keiner böse.
Böse war mir keiner.
Nein, weil du kannst auch nichts dafür, aber manche sagen ja auch, ja, hätte nicht dies, das, jenes. Aber nö. Gut, wenn ihr so einen familiären Hintergrund hattet, dann
also,
wissen die Leute auch Bescheid. Ne?
Die Azubine habe ich untergebracht.
Okay.
Und habe 80% aller Mitarbeiter versucht, jobmäßig unterzubringen und beziehungsweise nachhaltig dafür zu sorgen, dass es denen gut geht. Mhm. Ja. Und ich habe mit 90% davon auch nach wie vor Kontakt und weiß, dass es ihnen gut geht und was sie machen und wie sie ihr weiteres Leben bestreiten. Mhm.
Im Januar 2021 begann ein neuer Berufsabschnitt in deinem Leben als Business Development Manager bei ETL Atoga.
Ich habe als Hotelverantwortlicher angefangen.
Okay.
Ein deutscher Titel.
Ah, ein deutscher Titel. Ach, schön.
Es war,
ja, deutscher, das hättest du mir mal sagen sollen.
Deutscher Steuerberater. Ja, ich kann ja meinen Lebenslauf nicht reinschreiben. Ich ist ja auf Rommel auf Englisch. Aber als Hotelverantwortlicher habe ich diesen Job begonnen.
Bevor wir da aussteigen, ist auch gut. Bevor wir da, ja, jetzt wirkt da auch, da kriegen wir auch so ein kleines bisschen plus die Hitze hier. Ne? Also,
ich habe ein gutes Gefühl.
Es wird ziehen. Also bevor wir da einsteigen, gib uns mal einen kleinen Rahmendateneinblick zur Mutter ETL-Gruppe und ETL Atoga an sich. Ein bisschen, was machen die, wie groß sind die, sodass man da so ein Gefühl für bekommt.
Also ETL steht für European Tax and Law und wurde von einem Mann gegründet, der leider letztes Jahr verstorben ist und ich leider, muss ich sagen, weil ich so viele Dinge über ihn gehört habe, Herrn Wernze entwickelt und gegründet und wir uns leider nie getroffen haben und der Steuerberatung in Deutschland mit einer Kommunikationsstruktur untereinander auf ein neues Level gehoben hat und gesagt hat, wir müssen einen Verbund schaffen, einen Kommunikationsverbund, wie wir uns gegenseitig helfen, wie wir Effektivität steigern und die Kernkompetenz, das strukturell aufzugleisen, lag im Ursprung bei Tankstellen. Mhm. Also Tankstellen ist das, womit die angefangen haben. Und
wie viele Tankstellen gibt es, weißt du das?
Jetzt hast du mich wirklich
egal.
Erwischt. Nee. Weniger als man denkt. Aber es gibt auch viel weniger Apotheken, als man denkt. Ich musste mich jetzt neulich erst damit auseinandersetzen, mit diesen ganzen einzelnen Bereichen. Die möchte ich jetzt nichts Falsches sagen.
Egal.
Krass. Auf jeden Fall. Und daher kam European Tax and Law. Und das ist jetzt 50 Jahre alt, das ganze Konglomerat. Und mittlerweile umfasst das Ganze 16.500 Mitarbeiter mit knapp 850 Kanzleien mit ganz verschiedensten Bereichen. Mhm. Und vor, ich sag mal, grob 15 Jahren hat man sich für die systemische Steuerberatung entschieden. Systemische Steuerberatung, nach wie vor sehr sinnvoll und gerade auch für Hospitality oder auch für Arztpraxen, bedeutet, dass man sich sehr intensiv mit Bereichen auskennt. Also nehmen wir mal jetzt unseren Oldschool-Background, ja, die Gastronomie, waren Einsatzquoten, Revenue Strategy, warum ein Zimmer auf verschiedene Preise hat, etc. Das hat man versucht, sinnvoll zu platzieren. Und die ETL hat sich da immer weiter ausgebaut und hat festgestellt, okay, wir müssen unsere Mandanten auch noch woanders beraten. Deswegen gibt es mittlerweile 1200 Rechtsanwälte. Wir haben eine eigene Abteilung für Markenrecht, Patentrecht etc., weil man sich auch da spezialisieren muss. Sehr spezialisiert auf Arbeitsrecht. Ja. Weil das so umfangreich ist, blickt ja keiner mehr durch. Also die Bundesregierung blickt ja auch nicht durch. Aber wir brauchen ja irgendjemanden, der übersetzt.
Das ist nicht, ja.
Und gehört eigentlich zu den Big Four Punkt 1. Also das ist die fünfte große Firma in Deutschland, inklusive Wirtschaftsprüfer. Wobei man dazu sagen muss, es gibt auch ETL Global, das ist die größte Steuerberatungsgesellschaft Spaniens. Also wir sind international auch sehr aufgestellt. Profisport, also Fußball etc. Will ich dir gar nicht sagen, Rot-Weiß Essen gehört, hat,
ja.
Ne?
Ja,
ja. Naja, aber
alles gut.
Muss man aufpassen.
Alles gut.
Fips ist ja blau-weiß.
Nein, nein, also solange du nicht das erwähnst, was wir hier an der Seite sehen, ist alles gut.
Das Graffiti?
Ja.
Nee, das wird ein richtig gutes Podcast-Geheimnis. Ja, und in Summe muss ich sagen, das, was das System und die Leute, die da arbeiten, versuchen, den Mandanten und aber auch Deutschland zu geben, finde ich richtig. Sonst würde ich es nicht machen. Also mich macht vieles wahnsinnig, das wissen wir ja. Aber ich finde das echt gut.
Und jetzt auf die Atoga bezogen, ETL Atoga?
ETL Atoga, gegründet damals, established 2011. Also die sagen immer, sie haben es 2011 gegründet, aber ich muss das ja modern machen. Erich Nagel hat es damals gemacht, weil er angesprochen...
Herzliche Grüße an dieser Stelle.
Herzliche Grüße an Erich. Wobei, gilt sie wohl? Ach nee, das ist ja Schweiz. Ne? Grüß Gott, müssen wir sagen, das ist ja Österreicher. Okay. Er wurde damals von der Kanzlei, der war damals einer der Geschäftsführer von Adagio, dem Club in Berlin, und einer der Kanzleien, die wir in Berlin haben, wo dieser Club war, wurde angesprochen, ob er nicht Interesse hätte. Und Erich hat aus privaten Gründen damals gesagt, er könnte ja mal vom Nachtleben ins Tagleben wechseln. Und so wurde Atoga gegründet. Mhm, und die haben das zu dritt gemacht, damals mit unserem CEO zusammen, einem Vertriebler und Erich. Und da haben sie gesagt, okay, wir müssen die Hospitality aufräumen. Ja, und dann spulen wir jetzt ein bisschen vor. Das haben die sehr lange sehr klein gemacht, also in diesem kleinen Team. Dann kam die ein oder andere Expansion dazu. Und genau, im November hat er dann gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und so kam eins zum anderen. Und bis dahin war das eigentlich relativ, ich sag mal, linear. Also die haben sich um die Gastronomie gekümmert und versucht da, ich sag mal, Herr der Lage zu werden. Das muss man, also auf beiden Seiten, ne? Also gehören ja immer zwei dazu. Gehört immer der Betrieb dazu, aber logischerweise auch die Kanzlei. Ja, ist wie bei einem Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt ist nur so gut, wenn du ihm auch alles erzählst. Der muss für dich lügen. Ja, dafür gibt es das Anwaltsgeheimnis. Wenn du ihm aber alles nicht erzählst, dann kann er nicht für dich vernünftig arbeiten. Und und so kommt das. Und Wirtschaftsprüfung, wie gesagt, ist auch noch ein großer Bereich, der wiederum dann von den ETL-Wirtschaftsprüfern gemacht wird, was nicht bei der Atoga liegt. Und Atoga, wie der Name schon sagt, macht nur inhabergeführte Hotellerie und Gastronomie.
Über 60 Standorte in Deutschland?
Genau, über 60 Kanzleien. Über 60 Kanzleien, die sich dieser Abrechnung, dem System, den einzelnen, ich sag mal, Auswertungssystemen verschrieben haben. Plus halt uns in der Zentrale, in der Mauerstraße, die übergeordnet für alle sozusagen als Dienstleister fungieren, so wie für den Markt.
Und wo du nie was mit Budgets zu tun haben wolltest, wieso kamst du jetzt dann, was hat dich an dieser Berufung in der Hochzeit von Corona gereizt?
Als Unternehmensführer hast du ja dann unweigerlich eh mit Budgets zu tun.
Ja, ja.
Was mich so gereizt, also ich bin genauso zahlenaffin, Excel und ausrechnen und Budget, wie ich kreativ bin und verrückt. Mhm. Und ich fand das irgendwie, das war, Also wenn du es so runterbrichst und mich jetzt so fragst und ich da quasi in der Retrospektive das mal so betrachte, ist es ein bisschen so wie damals vom Studio zum Hotel zu gehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die ETL bietet mir eine Bühne, wo ich all das, was ich eigentlich weiß, zusammenbringen kann. Und jetzt machen wir uns mal nichts vor und die Leute, mit denen wir seit 3,5 Jahren arbeiten, ich meine, ich male gerade einen riesen Öltanker, der 10 km/h oder Knoten fährt, pink an, habe ein Stück rausgeflext und versuche Steuerberatung zu einem Rockstar-Level zu heben.
Schön, schönes Bild, ja.
Weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass es das wert ist. Also die Ausbildung zum Steuerberater ist hart. Da fallen ganz viele Leute durch. Du darfst nur dreimal zur Prüfung gehen, haben aber nicht das Ansehen wie Ärzte und wie Anwälte. Ich habe das große Glück, dass viele von diesen Kanzleien sich mittlerweile selbst bei WhatsApp befinden und ich mit denen auch mal ein Bier trinken kann oder mal einen Drink oder sonst was. Das sind nicht die Menschen, die wir vor Augen haben. Wir haben auch die Menschen, die wir vor Augen haben beim Steuerberater, aber die brauchst du auch.
Ja, logisch.
Der soll das ja übersetzen für dich. Du bist kreativ und machst dahin auf Shishi und stehst in der Küche. Und früher hieß es Mettbrötchen, heute heißt es Faschiertes in Aktion mit Zwiebelring. Aber die haben es verdient, dass man sie unterstützt. Und das ist diese Schlüsselfunktion. Und die ist geil.
Also so wie wir zueinander gefunden haben, ich habe es ja damals gesagt, ich werde das jetzt nicht so direkt wiederholen, aber es war auch wirklich sehr, ETL war auch sehr verstaubt, sage ich mal. Ja, das, da war auch schwer rankommen und so weiter und so fort. Und da hast du von daher auch mit deinen Mitstreitern, Caroline Baas und wie sie alle heißen, das muss ich ganz ehrlich sagen, dann doch auf ein anderes Level geführt und das nahbar gemacht, das ganze Thema, was ja trocken ist, und auch ETL nahbar gemacht. So. Und das war damals schwierig, sage ich mal so.
Das war für den Markt schwierig, das war mit der Kommunikation nach außen schwierig, aber auch intern. Mhm. Also intern war das genauso, dass die Leute gesagt haben, müssen wir das jetzt so machen? Mhm. Muss der bunte Tätowierte jetzt so laut da drauf? Ja, muss er. Er muss, und wenn das nicht funktioniert, entschuldige ich mich dafür. Ich kann auch nicht alles. Wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben auch Geld verbrannt.
Klar.
Aber wir haben die Zielgruppe definiert. Wir haben uns überlegt, wohin gehören wir eigentlich? Wen wollen wir eigentlich unterstützen? Ja? Können wir die Leute unterstützen? Wie können wir sie unterstützen? Was brauchen sie eigentlich? Klar, zu Corona-Zeiten war es Kurzarbeitergeld und die ganzen Dinge. Ne? So, aber wie wollen die das übersetzt haben? Also wenn du, wir haben das vorhin schon gehabt, ich verstehe einiges durch mein Elternhaus von irgendwelchen Ärztebegriffen, aber alles kann ich auch nicht, ich bin auch kein Arzt, aber wenn du zum Arzt gehst und dich untersuchen lässt, willst du dann die Fachbegriffe alle hören? Nein, du willst, dass der Arzt sagt, pass auf, lieber Sascha, mit deiner Haut stimmt was nicht, ich verschreibe dir jetzt eine Salbe, dann ist alles gut. So, das ist die Erwartungshaltung an den Arzt. Und wenn der Arzt sich dann umdreht und ruft bei dem Kollegen an, dann sagt er, ja, pass mal auf, wir haben hier dermatologische Probleme, das muss ich so, du brauchst einen Dolmetscher dafür. Und das ist die Erwartungshaltung von einem Gastronom an einen Steuerberater, Steuerberaterin. Wir haben auch klasse Mädels, by the way, ja, die das wirklich echt spitze machen. Das ist eine sehr männerlastige Geschichte, das ist wie beim Außendienst, ne? Vertrieb etc. Aber Arbeitsrecht und so sind, in der Medizin sind mehr Steuerberaterinnen als bei der Hospitality. Okay. Was ich ja so erschreckend fand, und das war für mich so ein Trigger, wir sitzen in der Mauerstraße. Mauerstraße ist in Berlin Checkpoint Charlie. So, Checkpoint Charlie, die Hotelfachschule Berlin ist am Hausvogteiplatz. Das sind 900 Meter Luftlinie. Mhm. Bis Erich Nagel mir bei LinkedIn geschrieben hat, habe ich keine Ahnung gehabt, dass es ETL Toga gibt. Mhm. Keine.
Ja, ja.
So, wo ich mir dann denke, ich war ja in der Hotelfachschule. Also wenn die das nicht transportieren, was können wir denn da machen?
Ja.
Und wir waren damals alleine. Dann kam eine Kollegin, die kam gerade aus dem Mutterschutz zurück. Und da waren wir zu zweit da und dann hieß sie, wie wollt ihr das denn jetzt machen? Ich sage, wir müssen das erstmal so transportieren, dass die Gastronomen Bock auf Zahlen haben. Und das war für mich natürlich einfach, weil ich war selbstständig. Ich habe selber einen Steuerberater gehabt, der die ersten 2-3 Jahre echt einen coolen Job gemacht hat, war auch eine Steuerberaterin, by the way, Mutter und Tochter. Und irgendwann sind die ausgestiegen, weil wir zu schnell gewachsen sind. Und die haben dann teilweise, wussten sie nicht, wohin sollen sie jetzt das und das buchen, was sind Wareneinsatzquoten, so, ne? Und Und so kam eins zum anderen. Und so ging das echt schnell. Also 2021 war ein extremes Reformationsjahr. Ich habe da als Branchenverantwortlicher angefangen, Hotelverantwortlicher. Und im Sommer, also dann zum August hin, war es dann halt schon Geschäftsentwicklung.
Ja, zum Senior noch das Marketing dazu.
Genau, und dann habe ich gesagt, okay, aber das Marketing gefällt mir nicht. Wir haben eine falsche Außendarstellung und wir brauchen nicht auf Messestände fahren, weil die Leute werden sich auf der Internorga nicht mit dir über die BWA unterhalten. Das müssen wir anders aufgleisen. Das erste Jahr war tricky. Also auch unser Vertrieb fand das nicht cool, was wir da machen. Die haben das nicht verstanden. Und die haben die Positionierung nicht verstanden und auch das Netzwerk nicht verstanden und warum wir jetzt mit den Leuten uns so unterhalten wollen und warum das nachhaltig sein soll. Jetzt finden sie es alle toll.
Okay.
Also die heißen nicht alles gut, die finden auch nicht jeden Post gut und die finden auch nicht jede Aktion gut, die wir machen. Aber unser Markenverständnis, wir haben Vertriebler, die jetzt kommen und sagen, ich muss nicht mehr erklären, was wir machen. Und wir haben, seit anderthalb Jahren haben wir den Claim weggelassen. Wir schreiben nur noch Italatoga. Mhm, okay. Früher stand drunter Steuerberatung für Hotellerie.
Stimmt.
Mhm. Okay. Machen wir nicht mehr.
Sehr gut.
Und wir sind auch noch nicht fertig.
Ich hab's befürchtet. Wie ist denn jetzt die Hotellerie und Gastronomie durch die Pandemiezeit gekommen? Wie sieht daraus hervor oder wo steht sie jetzt? Du hast da ja einen schönen großen Einblick, weil ihr ja nun viele Klienten habt.
Wir haben viele in Summe, bei ETL übrigens, das muss man nochmal separieren, wir haben in Summe über 4.000 in Deutschland, die Gastronomie, Hotellerie machen, also vom Zeltplatz, Foodtruck bis hin zur 5-Sterne-Gastronomie, bis zu Sterne-Köchen und TV-Köchen, die wir betreuen dürfen, ja, auf unterschiedlichen Ebenen. In Summe sind wir, also aus meiner Sicht, aber das ist wieder ich spreche als Konstantin, nicht als ETL Latoga oder ETL. Die Leute, die das nicht ganz geschafft haben, haben es nicht aus den Gründen geschafft, dass wir eine Pandemie hatten oder die Bundesregierung hatten.
Also sagen wir mal, es war eine Bereinigung.
Es war eine The Purge, wie die Amerikaner das filmtitelmäßig. Wir haben Leute, die ungelernt sind, die einen Megajob machen. Und wir haben Leute, 51% übrigens, die gelernt sind und 49%, die ungelernt sind, Gastronomie betreiben oder reingerutscht oder etc. Ich finde, dass die Branche in Summe gut dasteht. Deutschland aber als Dienstleistungsland nicht gut dasteht. Das hat aber nichts mit der Hospitality zu tun. Da findest du noch die Guten.
Ja.
Das ist eine Herausforderung. Aber wir haben eine Herausforderung, die ich auch selber erlebt habe und die vergleichbar in der Medizin stattfindet. Wenn du Hotelfach lernst, dann lernst du Hotelfach. Teller tragen, ja, weiß nicht, Remoulade am Tisch zubereiten, filetieren, tranchieren etc. Wenn du Glück hast, dann lernst du noch ein bisschen was über Personalführung und wie man einen Dienstplan schreibt, den man sonntagsabends an der Tür hängt, damit du montags arbeiten kannst. Aber nachhaltig zu arbeiten, dich zu strukturieren. Also mein Vater hat mal gesagt, wenn du als Busfahrer aufstehst während der Fahrt und nach hinten gehst und kassierst, dann passiert ein Unfall. Also musst du dir überlegen, was jetzt gerade deine Aufgabe ist.
Schön.
Sehr schön.
Ja.
Und alle anderen Branchen, und ich lese ja gerne die Bücher von Simon Sinek, ja, frag dich immer erst warum. Der sagt, wir brauchen eine Führungsspitze aus CVO, ja, also Vision Officer. Wo gehen wir hin? Was haben wir vor? Was wollen wir alles bunt machen? Und wie sieht's aus? Dann haben wir den Finance und dann haben wir den Management Part, also den Operating Part. Das alles läuft, wie man so schön sagt. Das haben wir in der Hospitality lange nicht gemacht. Und die Hotelleute, nicht Gruppen, Hotelleute, Menschen, wir haben vorhin eingangs im Warm-up, haben wir über ein, zwei Leute gesprochen, ja, die machen das mittlerweile so. Die haben 3 Gestirn, 5 Gestirn, die teilen sich auf. Der eine kümmert sich um die Vision, der andere kümmert sich um die Zahlen. Der eine sagt, ich habe eine Idee, der andere sagt, dafür haben wir kein Geld. Und uns wurde aber beigebracht zu sagen, das musst du alles alleine machen. Als ich Hotelfachausbildung gemacht habe, Klodeckel wechseln, Setup-Schlag machen, dann musst du noch ein Bett decken. Du musst alles machen. Du musst alles können. Das ist falsch. Der Chirurg dreht sich um und sagt, ich brauche ein sterilisiertes Skalpell. Dem ist total egal, wo das gekauft wurde, wie das sterilisiert wurde. Da kommen wir jetzt erst hin.
Also selbstverständlich ist es gut, wenn die Leute wissen und müssen das wissen, was dahinter steckt, aber sie müssen nicht das alles selber können.
Als Generalist
Sie müssen da mal reingeschaut haben, ne? und wissen,
absolut,
was das täglich heißt, aber sie müssen es nicht alles selber.
Und wir haben uns, das ist ja Karos Lieblingsthema, Wir haben uns ja jetzt gerade mit Generations- und Caroline Baas, liebe Grüße, haben eine tolle Mitarbeiterin seit April letzten Jahres.
Ja, großartig.
Die
war übrigens auch schon mal.
Die war schon hier bei dir. Ja, ne? Die wurde schon geroastet.
Ja. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, es hat ihr gefallen. Was hat sie zu dir gesagt?
Dass sie es nochmal macht.
Okay.
Ja, hat sie gesagt.
Zum Wohl.
Wir haben ihn ein bisschen gesäuert. Und wie war es beim Sascha? Ist alles gut? Ich mache das nochmal. Jetzt bin ich warm.
Okay, ja, gut.
Als Caro bei uns angefangen hat, war das ja ein kleines Side-Note an der Geschichte. Die war ganz lieb und ruhig.
Ja.
Die kam ja von einem sehr ruhigen, etablierten Unternehmen. Und wenn du siehst, was sie mittlerweile macht, mit ihren eigenen Formaten vor die Kamera geht und auf die Leute zugeht, etc. pp. Auch menschlich, ich bin ein bisschen stolz.
Total. Ja, nein, absolut. Und wir hatten das auch als Thema, da habe ich sie ja kennengelernt. Ja, und da war sie in den ersten und gleich auf uns Horde losgelassen. Und dann hat sie gesagt, naja, wenn sie das schafft, dann.
Ja, stimmt.
Dann ist alles gut. Ja,
genau, das ist Originalton, sagt er. Ja. Wenn sie das überlebt.
Ja.
Ja, richtig. Ja, so ist das. Ja. So, wo waren wir? Zeitnot und jetzt?
Ja.
Ricke, wenn ihr mir jetzt sagen, ich habe einen kleinen Texthänger.
Ja. Nein, wir waren, wie die Hotellerie da durchgekommen ist und das war.
Ich glaube gut. Otto Lindner sagt ja auch, dass wir mit den Hilfen und mit dem, was wir bekommen haben, europäisch immer noch sehr, sehr gut dastehen. Und da gebe ich ihm recht. Und die familiengeführten Häuser, die gut organisierten Häuser, die sich sowohl um den menschlichen Part, also um ihre Mitarbeiter und ihre Gäste, als auch um die Verantwortung, Arbeitgeber zu sein, gekümmert haben, denen geht's gut. Ja. Das siehst du am Pricing, das siehst du an, okay, jetzt haben wir in Summe, ich glaube 35.000 Betriebe vom Foodtruck bis zum Fünf-Sterne-Haus verloren. Du darfst halt auch nicht vergessen, das ist mittlerweile, glaube ich, eine vierstellige Zahl an Hotels und Unterkünften, die vorher in die Statistik gezählt haben, sind mittlerweile Flüchtlingsheime und sorgen dafür, dass wir Menschen helfen, die mit ganz anderen Beweggründen hierher kommen. Das zählt natürlich nicht mehr zum Hotel.
Ja.
Ja? Das zählt halt alles in unsere Zahlen mit rein. So. Ansonsten, ich bin ja viel unterwegs.
Ja, ja.
Reise viel, bin viel in Häusern. Ich erlebe viel Gutes und aber auch viel Schlechtes. Was ich definitiv sagen kann, also zur aktuellen Zeit geht es uns okay. Wir arbeiten so, wofür ich in meiner Ausbildung meinen Job verloren hätte. Mhm. Und das ist etwas, egal mit wem ich spreche, die sich in meiner, ich sag mal, Ausbildungsära befinden, so 2000 bis 2008. Wir hätten gern mal den Service, den wir lernen mussten. Mhm. Und das stimmt.
Okay.
Du musst viele Kompromisse eingehen. Und ich meine nicht, dass mich einer duzt oder sieht oder hey, wie geht's dir so, sondern so Kleinigkeiten. Mhm. Ja, wir haben, geh die Extrameile, so, aber das, du gehst ganz schnell raus aus der Hospitality und gehst ganz schnell übergeordnet auf die Glocke, Dienstleistung, soziales Interagieren, wie gehen wir miteinander um, haben wir Verständnis für jemanden. Ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat. Man kommt in so ein Fünf-Sterne-Haus, komplett durchgeregnet, ist klitschnass und der an der Rezeption fragt, hatten Sie eine gute Anreise? Du gibst demjenigen kommentarlos ein Handtuch und sagst, schön, dass Sie da sind. Das ist der richtige Weg. So.
Okay.
Das war, glaube ich, sogar ein Comedian. Da sind wir weit weg. Also wir sind nicht da von dem, was wir damals gelernt haben. Das ist 20 Jahre her.
Mhm.
Und das müssen wir uns auch vor Augen halten.
Mhm.
Den Umständen entsprechend sind wir auch reisemäßig. Guck mal, wie viel Inlandstourismus, trotzdem, dass wir alle, also fliegen könnten. Ich wohne ja in Berlin, das ist mit Fliegen jetzt nicht ganz so einfach. Oh, jetzt kommt ein großes Schiff vorbei. Guck mal. Die Grande Colonia.
Ja, da sind eine Menge Autos drauf. Die fährt nach.
Aber du kennst dich aus, ne?
Nee, aber da sind wahnsinnig viele Autos drauf, das weiß ich. Das ist so eine Autofähre. Und die fährt entweder nach Italien oder Griechenland.
Aber mit den Menschen drauf? Oder ist das ein Transportschiff?
Ich glaube, das ist nur ein Transportschiff.
Ach so. Also wie gesagt, die Dienstleistung, und es gibt so manche Situationen, wo ich mich frage, ey, du lässt jetzt gerade viel Geld hier und das mache ich ja sehr, sehr gerne. Ich gehe gerne weg, egal vom Dönerladen bis zum Fünf-Sterne-Haus oder Zigarrenbar oder
ich
irgendwas.
Auch.
Ich genieße das und manchmal frage ich mich wirklich, warum ich das gerade mache.
Mhm.
Und das finde ich schade. Und da haben wir noch gut zu tun.
Mhm.
Aber da gibt es einige, die sich darum kümmern. Ja, werden wir auch nächste Woche wieder beim HSM am A sehen. Da sind viele, auch durch diese ganzen Fachgruppen, die sich bilden, die machen eine gute Arbeit. Mhm. Die trägt dazu bei, dass wir werden uns in 5-6 Jahren ganz woanders befinden in der Hospitality, wie wir uns jetzt gerade befinden.
Punkt.
Die Lieblingsbürokratie.
Und wir dürfen jetzt, und da freue ich mich ganz besonders,
oha,
wir dürfen jetzt einen neuen Gast begrüßen, der mal schnell hier übernommen hat, nämlich Peter Humpelmeier.
Das ist richtig. Du musst erst mal umschalten, ne?
Der Pete genannt wird. Und Pete, schön, dass du auch hier bist.
Das ist eine richtige Ehre, weil ich damit umgehen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch, ich bin ja auch selten raus, muss ich sagen.
Du bist, ne, ja meistens so in den Fluren da unterwegs.
Ja, da kriegst du die besten Informationen. Du musst ja immer alles aufsaugen. Das ist
so eine Sache. Man liest ja auch viel da, ne?
Ja, das ist schwierig, muss ich dir sagen. Mit der Digitalisierung ist das so eine Sache. Du musst immer, wenn die aufs Klo gehen und sich einen Kaffee holen, ne, dann geht immer bei denen an die Bildschirme. Das ist so geil mit den Steuern. Das ist Knorke. Steuern sind Knorke. Das musst du einfach wissen. Weil wenn du da auf Zack bist, da kriegst du richtig was raus, ohne dass du illegal unterwegs bist.
Nicht illegal?
Nee.
Das machst du nicht?
Nee, das ist nicht meine Sache. Ich will das ja offiziell machen.
Okay.
Deswegen Steuern. Steuern und das, was du da alles so regeln kannst und so.
Ja. Was hast du denn für eine Lieblingsbürokratie? Hat die auch mit Steuern zu tun?
Nee. Oh. Ich finde, Regel vor Logik ist so eine Sache. Meine Lieblingsbürokratie ist, es muss logisch sein und sich nicht widersprechen. Das ist so eine Sache. Wenn du dir das alles so anhörst, das ist ja immer so eine Sache. Oh. Ich habe damals, das hat nichts mit Steuern zu tun, ne? Aber ab 1,20 Meter hat der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegungen zu beginnen. Das steht ja wirklich so im Regelheft von der Bundeswehr. Also wenn wir so eine Regel aufstellen, das ist meine Lieblingsbürokratie, das muss nahbar sein. Und das können die ja gerade alle nicht mehr.
Das ist deine Lieblingsbürokratie?
Ja, ich bin für Logik.
Okay, konkreter kriegst du das nicht hin.
Na, die Partei sieht ja zum Beispiel den Bergbau nicht in der Zukunft von Hamburg.
Ja, das hat das so durchaus recht.
Das ist logisch. Wie schätzt du das?
Ja.
Das ist... Hast du eine Lieblingsbürokratie?
Ach Gott, ich... Zig.
Ach, zig?
Zig. Ich habe jetzt aber tatsächlich keine aktuelle, sondern das, was ich hier so bei den Gästen so höre.
Was ist denn Top? Komm mal, lass mal Top 1, lass mal Top 5 mal. Platz 4, was ist Platz
4? Das ist jetzt mal. Ist die Leiter. Du musst aufschreiben, wann du die Leiter und wie die Leiter benutzt hast.
Oh, das ist.
Die Leiter zeigen.
Wer hat denn das aufgeschrieben? Das ist ja schlimm. Wobei, das könnten wir eigentlich bei uns auch mal machen. Ich bin ja ein Hausmeister bei uns. Ne?
Aber du liegst ja meistens.
Sascha, das musst du jetzt auch nicht der ganzen Welt erzählen. Nee.
Nein, Ingo Peters hat das tatsächlich mal gesagt, dass die Leiterzeiten aufgeschrieben werden müssen, wenn man eine Leiter benutzt. Das fand ich...
Doch, ich habe Lieblingsbürokratie.
Oh, jetzt kommt doch.
Das ist richtig gut. Du kriegst eine Rechnung per Mail. Die wird ausgedruckt, weggegeben und eingestemmt.
Okay,
das ist Platz 1.
Das ist okay. Okay, das ist Platz 1. Gut, sehe ich.
Der Vorteil ist aber, das musst du halt überlegen, für mich, in meiner Position, ich bin ja immer überall agil unterwegs, wir haben 5 Stockwerke, da bist du auch ganz taub. Wenn die alles, was die ausdrucken, kann ich in die Finger kriegen.
Kriegst du auch?
Ja, ich habe da meine Mittel.
Okay.
Das ist,
also ist dann Pause dann sozusagen. Ne? Pause und dann...
Nö, ich musste ja die blaue Tonne auch.
Ah, gut.
Ich bin ja aus privaten Gründen bin ich ja zur Steuerberatung gegangen als Hausmeister.
Ja.
Weil das mit der Prüfungsangst ja so eine Sache ist. Und normalerweise wäre ich schon Steuerberater. Ich kenne mich richtig aus.
Du hast ja wahnsinnig, das muss man auch dazu sagen, wahnsinnige Prüfungsangst. Also deshalb...
Ich habe richtig Schiss. Deswegen habe ich noch immer einen Führerschein.
Okay.
Aber ich finde das geil. Und muss aber auch dazu sagen, jetzt mal liebe Grüße an alle. An alle, die ich jetzt schon bei der ETL mal getroffen habe. Die sind alle voll lieb zu mir. Die geben mir auch alle, das ist richtig lieb. Also die sagen mir alles, die beantworten mir die Frage. Wobei die Kleine, wir haben ja so eine, die ist nur so... Die ist nicht sonderlich groß, aber die hat einen riesen Charakter. Das ist die Christine. Das ist mehr so ein Shoutout, sagt man ja modern. Die ist, glaube ich, immer ein bisschen nervt, wenn ich die von der Arbeit abhalte. Deswegen ist sie nur einmal die Woche im Büro. Die macht so ein Homeoffice. Das ist die Fennig, genau. Ja. Das ist auch eine Flitzepiepe, ne? Aber die hat, weil die ist schon über ein Jahrzehnt, ist sie schon bei der ETL. Von der kann ich alles erfahren. Das ist richtig geil.
Aber meistens hat sie keinen Bock dazu, oder?
Auf Beat hat sie nicht so Bock. Das ist so eine Sache.
Hast du mal gesehen?
Ja, das ist ganz unangenehm, dass das auch veröffentlicht wurde.
So, jetzt lass aber kurz, wir haben die Top 1, wir haben die Top 4. Top 2 würde ich aus meiner Podcast-Sicht definitiv sagen, der Meldeschein.
Das ist aber auf Hospitality bezogen.
Ja.
Ja, das mit dem, aber da sind wir ja guter Dinge, weil ich habe ja gelesen.
Ja, und trotzdem.
Die Caroline hat mir gesagt, dass in Deutschland das mit dem Meldeschein, das kann demnächst obsolet sein.
Ja, und trotzdem war es im Podcast, glaube ich, schon 3-4 Mal genannt. Und
ist immer noch
neulich Meldeschein. Nochmal ist es ja immer noch nicht ganz. Zumal ja die ausländischen Gäste musst du ja weiterhin.
Ach, das ist auch so eine Sache. Ne?
Und Top 3?
Was haben wir noch?
Hast du denn noch was? Mehrwertsteuer. Immer noch die Mehrwertsteuer.
Oh, das kann ich. Das ist. Nee.
Müssen wir jetzt ja nicht weiter vertiefen, aber du wolltest ja wissen, die Top 4, die haben wir jetzt schön zusammengefasst.
Nee. Das mit der Mehrwertsteuer, das lassen wir der Hospitality mal so wie ist. Ich sagte mal, was richtig in Rage reden. Das sag ich dir gleich mal. Das ist die Besteuerung von den ganzen Autos. Das ist ja wohl 0,25% bis 70.000 Euro. 0,5%, wenn hier mit den E-Autos, dann wenn du aber Benziner fährst, aber Benziner wohl einmal keiner mehr. Das, ganz ehrlich. Also mit der Dienstwagenbesteuerung. Ich glaube ja, es gibt nicht eine einzige Person da hier in Fiskus, im Fiskus-Club.
Da oben in der...
Nee, die sitzen da nicht oben, die sitzen alles Kellerkinder.
Das sind die... Ja, die tun aber so, als seien sie sitzen
ja, das
oben.
Ist aber nur wegen, weil die diese Kuppel da oben haben. Da gehen die ab und zu mal hin, das ist für eine Käferrestaurant. Aber da dürfen die ja nicht hin, das sind ja alle Leute, die... Finanzamt, hast du die? Ohne Witz, das ist Platz 5. Die Leute, die das richtig ordentlich machen sollen, hast du mal gesehen, was die für Gebäude haben? Da würdest du nicht arbeiten gehen wollen. Das
so muss grau
man,
in grau?
Das musst du dir mal überlegen. Hast du... Nee, jetzt müssen wir uns mal für die aussprechen. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt auch einen Teppich bei der ETL, da muss ich, weiß ich auch nicht, hast du den schon mal gesehen in meiner Serie?
Ja.
Der Teppich ist auch, der ist älter als Speed. Wobei ein Ditch.
Aber der ist so gut, dass du da oft drauf liegst, wie gesagt.
Oh, ich hab den ja sauber gemacht.
Okay, das ist also Qualitätskontrolle sozusagen.
Ja, ich mache immer Fransenwischen.
Ja.
Deswegen sind die Pizzaplätze sauber. Also, zurück zum Thema. Die Besteuerung von den Dienstautos finde ich auch total kaputt, weil das war kontraproduktiv für die E-Mobility.
Ja.
Muss ich sagen.
Das ist leider so. So. Also das kann auch, ich habe ja keine Ahnung von, und das habe ich auch mitbekommen, das stimmt. So.
Und wenn wir schon bei der Thematik sind, sage ich jetzt, Lieblingsbürokratie, Glasfaser in Deutschland. Ja. Also es gibt 4 Firmen, die das alles inne haben. Und wenn, ich habe neuen Techniker da gehabt, ne? Auch ein richtiger Atzer, das sag ich dir, bei uns in Berlin sagt man ja Atzer, ne? Das war ein richtiger Dude, mit dem wir erstmal, bevor wir erstmal eine Zange rausgeholt haben, haben wir erstmal, weiß ich nicht, waren glaube ich 4, 5 schwarze Kaffees, die wir uns, das sagst du aber kennen. Gut, also haben wir uns erstmal hier, und der sagt, der ist jetzt 51er, ja, hat er ja da. Er sagt, Glasfaser kriegt er nicht mehr mit.
Ja.
Und er ist seit 20 Jahren bei der Telekom.
Telekomik. Das ist Komik, allerdings.
Das ist auch so. Es geht ja nur um Geld. Es geht ja nicht um Infrastruktur.
Ja, uns geht es immer noch zu gut, aber wir sind auf dem Abstein gelast.
Das ist richtig. Kennst du die Geschichte von den, ich habe das mal bei, hier, wie heißt dieses mit diesem roten Logo, dieses Insta, das habe ich dir auf den Rechner gespuckt, Instagram heißt das. Da gab es mal diesen Araber, der sagt so, mein Sohn, der hatte reich und wir irgendwann, wenn mit der Kamele, und wenn er mit der Kamele wieder zur Arbeit, ich, ganz kriege ich das nicht hin, aber das ist so, wenn es dir zu gut geht, dann kümmerst du dich nicht darum, dass es gut geht. Und wenn es dir richtig schlecht geht, dann fangen sie wieder an, sich richtig darum zu kümmern, dass es dir wieder gut geht.
Und da hoffen wir sind ja schon so weit, da hoffen wir, dass das schnell der Fall ist. Und tatsächlich haben wir auch
die Überraschungsfrage.
Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Oh.
Der heißt auch Sascha.
Oh.
Und Dallig. Den hast du noch nichts gehört, oder?
Ist das jetzt eine Frage für den hier oder ist das eine Frage für den anderen, der hier eben war?
Das ist jetzt der jetzt mir gegenüber sitzt, Pete Humpelmeier.
Ach, von Humpelmeier ist ja. Das? Nee, ich habe den noch nie gesehen, live.
Nee, ne? Aber schon
ich
hab, gehört.
Oh,
schon
der Konsti. Ja, den Konsti habe ich schon mal Probleme auf dem Flur, aber der sagt immer, mit dem Dalek ist ein Jutta und der macht immer hier und der ist auch vernetzt und so und der hat die Ausbilderinnung und so. Aber ich habe den noch nie getroffen. Das wäre auch mal schön.
Lieber Pete, du bist im Podcast mit Sascha Brenning, dem ultimativen Hotelier.de-Podcast. Und ich darf dir eine Frage stellen. Und ich habe nach allem, was ich über dich weiß, mir Gedanken gemacht und überlegt, was könnte ich von Pete wissen wollen, was ich nicht weiß. Was ich nicht auf den ganzen YouTube-Videos sehen kann, die du gemacht hast. Und da ist mir das eingefallen, du Pete, du bist doch ein Steuerexperte. Und du weißt so viel über Steuern und du kennst die ganze ETL ad hoga in- und auswendig. Was wäre, wenn es das überhaupt gibt, Pete, eine Aufgabe, vor der du wirklich Respekt hättest? Und gehen wir alle davon aus, du hättest keine Prüfungsangst.
Ja, guck mal, das ist der Sascha Dallig, ne? Der stellt mal Fragen, wa?
Ne, das ist ja so. Du bist ja Sascha, ich muss hier gucken. Also, lieber Sascha, der mir gegenüber sitzt. Das ist ja, diese Fragestellung an sich ist schon eine Art Prüfung für mich jetzt.
Ja.
Ich hab richtig Puls.
Okay.
Ich muss jetzt aufpassen, ich schlips hier, nicht Flatulenzchen kriege. Aber das ist ja so. Erstmal lieben Dank für die Frage. Das ist nicht, das ist, für Hospitality machen wir das aber, ne?
Ja.
Das ist, also, ich möchte, dass wir das einheitlich einmal Ruhe ziehen. Ich möchte, dass alle da draußen richtig geil arbeiten können, dass wir uns nicht Gedanken darüber machen, ob das 70% Milch sind oder Milchschaum, ob das zu viel ist, ob das Takeaway ist, ob das, ich möchte, dass ihr ja arbeiten könnt. Ich möchte diese ganze Booking-Nummer, ne? Liebe Grüße an den, wie heißt er hier, Matze Lutes, Markus Luther ist, entschuldige bitte, musst du aufpassen, das ist ein ganz förmlicher, ganz lieber, das ist auch so ein Knuddelbärchen. Also nochmal, die machen ja auch einen guten Job. Ich möchte mich dahinstellen, das mache ich auch in meinen Trainingsanzug und sage den Leute, ihr habt jetzt so lange auf der Hospitality, schon wieder in den Fips gespuckt, ihr habt so lange Hospitality rumgerockt, jetzt ist gut, Steuern glatt gezogen, Hospitality ist so, Übernachtung ist so, und wenn du den Kaffee mitnimmst, so, und wenn du nicht mitnimmst, ist so. Und dann ist Ruhe. Und jetzt kommt die Prüfungsangst, das machen wir fix, unendlich. Nicht jetzt hier 26 setzen wir uns wieder hin, da fahren wir nach Den Haag, lieber Sascha. Da leg mein Freund, ich roll dich ab, ich hab so ein Van, damit fahr ich immer die Sachen zu der BSR, das ist bei uns Müll, Berliner Reinigung, hol ich die ab, fahren wir bis nach Den Haag und dann machen wir das ein für alle mal klar für die Hospitality, dass da Ruhe einkehrt.
Aber die Frage nach dem Respekt, bevor du das...
Vor was?
Ja, also vor nichts.
Respekt?
Ja.
Vor den Leuten, die das machen. Aber die müssen ja trotzdem auch mal einen Hintern hochkriegen, ne?
Vor welcher Aufgabe du Respekt hättest?
Ja, das ist die Aufgabe.
Okay.
Mich dahin zu stellen, zu sagen, das machen wir morgen anders.
Okay, sehr gut.
Also muss das jemand anders machen.
Vielen Dank, Sascha Dallig.
Sascha kann ich dir auch die Karo schicken.
Ja, liebe Freunde, das war der Pete und der verschwindet jetzt mal wieder kurz. Das war sehr geil. Hat Spaß gemacht. Und jetzt sitzen wir wieder Konstantin. Hallo Konstantin, schön, dass du wieder reingekommen
bist. Oder? Hier. Wahnsinn.
Oder? Hast du zugehört?
Ich habe mir das Spektakel mit angeguckt.
Und?
Was soll ich dir sagen? Der ist irgendwann geboren bei uns und seitdem ist er da.
Und der wird auch nicht mehr wieder weggehen.
Ah, der wird uns begleiten.
Ja, das ist auch gut so.
Das
macht das Ganze nahbar.
Der macht es nahbar. Und auch wenn das vielleicht an einigen Stellen nicht so rüberkommt, dass diese Rolle ist an so vielen Ebenen ein Shoutout, wie wir schon mal gesagt haben, an Respekt an die Leute, an Menschen, an hart Arbeitende, die sich für Dinge interessieren, die man teilweise unterschätzt.
Ja.
Und diese Rolle spiegelt, es ist Comedy. Also Comedy ist ja grundsätzlich, dass wir Sachen aus der Politik, dass wir Kritik, dass wir Dinge, die wir transportieren wollen, kommunizieren wollen, die finden sich in Pete wieder. Ja, deswegen wir verherrlichen ja auch niemanden, nur weil er lispelt oder weil er Berlin hat oder irgendwas dergleichen, sondern das ist halt einfach, der ist halt super schlau Aber er hat einfach keinen Bock auf einen Anzug, deswegen hat er einen Trainingsanzug. Das ist auch ein Anzug. So. Und
ja, eben.
Wir haben einfach alles in, versucht da reinzupacken, um das nahbar zu machen. Wobei man dazu sagen muss, wir haben es ja nicht allgemein für Steuerberater und nahbar gemacht. Das ist ja, Pete ist ja wirklich, der hat ja Bock auf die Hospitality.
Ja.
Und
ja, du kannst das auch, ne? Hast gerade gemerkt? Nicht schlecht.
Ja, das ist ja. Und das ist interessant, weil es hat anders funktioniert, als ich damit gerechnet habe. Und es hat sich anders entwickelt, als mein lieber Regisseur das wollte. Aber es hat eine interessante Reichweite. Das hat also die Reichweite im Sinne von Inner Circle, also zu dem du ja auch gehörst und die, ich sag, ich nenne sie mal liebevoll, die 150, die man nach 2 Jahren in der Branche noch sieht, die, die was für die Branche tun, auch aufopferungsvoll, unmonetär, die sagen, ja, da kümmere ich mich drum, ich bin da, wenn du mich brauchst und ich gebe dir meine Antwort und nicht gleich dafür eine Rechnung schicken etc. Und das alles spiegelt sich darin wieder. Und ich, ja, ich gehe davon aus, dass es uns noch länger begleitet. Und es ist Teil eines ganzen großen, ja. Und die Nahbarkeit, die ist mir so wichtig. Aber ich kann, das ist nochmal der Appell, diese Nahbarkeit verstehe ich nur, weil ich selbstständig war. Ich weiß, was das ist mit Zahlen, Daten, Fakten, was es bedeutet, Verlustängste zu haben, Existenzängste zu haben.
Prüfungsängste.
Prüfungsängste. Ich habe, ich selbst hatte Prüfungsängste, habe sie nicht mehr.
Das habt ihr gemeinsam.
Ja, nicht mehr.
Okay.
Ich hab so viele Weiterbildungen und Ausbildungen und, gemacht, weil ich mich dieser Sache gestellt habe. Aber hast du Prüfungsangst?
Habe ich eine letzte Prüfung abgegeben?
Weiß ich nicht.
Ich muss jetzt wirklich mal überlegen. Prüfungsangst? Also pass auf, das kann man ja umdeuten jetzt auf den Podcast heute. Das kann ich umdeuten auf meine Tätigkeit bei der Deutsche Hotelakademie, wo ich ja Dozent bin, hört sich ja sehr groß an. Und
ja, ich ja jetzt auch.
Auch?
Ja.
Ach was.
Ganz stolz.
Okay, ja, ich auch.
Seit letzten Monat.
Und da hatte ich ja den Bereich für den Online-Marketing-Manager Podcast, oder habe ich, und da musste ich mich erstmal richtig reinfriemeln, das für 1,5 Stunden den Leuten erklären, und ich habe das erste Mal da Folien bearbeitet, das habe ich noch nie gemacht. So, ich habe, die haben die mir zur Verfügung gestellt, das ging alles so, aber...
Hast du einen Webcast gemacht?
Ja.
Ja.
Musste richtig das Konzept,
ja, ja,
mit Konzept runter
und abgeben und so.
Abgeben und dann halt auch vortragen. Und dann vortragen vor einem Bildschirm, wo dich keiner sieht, wo es keine direkte Interaktion gibt, von der ich, du ja auch, von der wir leben. Andere Sachen, also Podcast immer wieder, auch heute, habe ich mir auch überlegt, na, da ist immer ein gewisses Lampenfieber da, ist immer auch eine gewisse Anspannung da, aber eine
positive. Aber ist Lampenfieber für dich Prüfungsangst?
Nein, ich wollte jetzt nur versuchen...
Nein, ich wollte es nur klassifizieren.
Nein, Prüfungsangst nicht, aber es ist halt, jetzt bin ich fast 50, also ich habe so viel... Ich habe so viel erlebt, durchgemacht, etc. Mich haut das alles nicht um, aber ich habe immer Respekt vor den Aufgaben. Ich habe gehe da immer ganz seriös rein. Ich drehe jetzt nicht durch, weil der Podcast toll läuft oder weil mir jeder sagt, wie geil der ist, was weiß ich, sondern da wird immer wieder ganz normal angefangen. So, und Prüfungsangst kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich habe immer diesen Respekt davor und immer auch ein gewisses Lampenfieber in aller Anführung. So. Ansonsten kann ich, wann habe ich das letzte Mal eine Prüfung abgelegt? Das ist ja ewig her. Aber das ist so ein bisschen vergleichbar.
Ich muss ständig Prüfungen ablegen, aber ich suche das auch.
Ja.
Ich habe jetzt mein internationales Funkerzeugnis gemacht, dann habe ich mein Mental Health gemacht.
Stimmt.
Dann war ich Psychologie studieren. Ich suche das auch. Hm. Ich provoziere mich.
Ich habe es auf die andere Art. Also ich habe ständig neue Sachen, die Moderation mit
Sascha. Ja, Alex.
Das war natürlich auch ein Riesending für mich. Wo
warst du nervös?
Aufkriegen. Na klar.
Sehr gut.
Aber er war nervöser. Er war nervöser, obwohl er es schon viel öfter gemacht hat. Das fand ich voll süß.
Ja, aber das bedeutet aber Respekt.
Eben.
Wenn ihr euch das nicht nervös macht und ihr kein Lampenfieber habt, dann seid ihr gleichgültig.
So sieht's aus.
So, Punkt. Also es steht jedem zu, nervös zu sein, auf die Bühne zu gehen. Und das ist auch ein gesellschaftliches Ding. Wenn da jemand hebelig neben der Bühne steht, weil er gleich rausgeht, darüber lacht man nicht. Da hat man einen heiden Respekt vor. Weil derjenige hat gerade Respekt vor allen anderen. Mhm. Weil er will es gut machen.
Ja.
Der will sogar besser sein, als er selber weiß oder siejenige selber weiß. So. Mhm. Das sind so Sachen.
Du hast gerade gesprochen nochmal, wir hatten ganz am Anfang, hatte ich da deine 4800 Sachen, die du gemacht hast. Keynoter bist du auch. Jetzt hast du gerade von Mental Health gesprochen. Worum geht es denn bei dieser Keynote?
In den ersten 30 Minuten geht es um Probleme und in den nächsten 30 Minuten geht es um Lösungsansätze.
Okay. Wie viele Keynotes machst du so generell? Hast du schon entworfen?
Zu der Thematik?
Generell. Machst du es auch immer?
Also es wird mehr, weil ich finde, man muss, das ist aber glaube ich auch ein persönliches Ding, ich finde eine Keynote mit 20 irgendwie ein bisschen lächerlich. Mhm. Also jetzt habe ich das Gefühl, es ist okay, auf eine Bühne zu gehen und über mich und über Fachwissen zu sprechen. Mhm. Zumal ist das ein emotionales Thema. Es gibt so drei Kategorien, in denen ich mich in Keynotes bewege. Das eine ist Mitarbeiterführung, Leadership.
Ja.
Von der Stellenanzeige bis hin zu, wie ich das sehe, wie ich das mache, wie man Onboarding macht, wie man Offboarding macht, wie man Bewerbungsgespräche führt. Weil ich da einfach viel mich mit beschäftigt habe. Und ich habe 172 Bewerbungen geschrieben, bevor ich den Job bei Etera angenommen habe.
Okay.
Und das habe ich dokumentiert mit einer Excel-Tabelle, mit Response-Zeiten, wie mit mir umgegangen wurde. Ich habe E-Mails, da steht drin, sehr geehrte Frau Balek, nach intensiver Prüfung Ihrer Unterlagen. Mhm. Ich habe das auch alles noch, ich habe es aufgehoben. Das hat mich extrem, ich hatte Zeit, extrem bewegt. Sehr geehrte Frau Balek, nach intensiver Prüfung Ihrer Unterlagen.
Ja,
dass du das verstanden hast, ich wollte es einfach nur noch mal.
Ja.
Und damit habe ich mich sehr auseinandergesetzt. Das heißt, das ist ein Thema.
Aus welcher Branche kam das?
Boah, krasse Frage, das muss ich nachgucken.
Okay, gut, alles klar. Ist ja auch wurscht. Hätte mich jetzt interessiert.
Ja, verstehe.
Muss ja auch nichts heißen, aber
nee.
Das ist natürlich bitter. Gerade in der heutigen Zeit, wo es halt nicht mehr ganz so viele Bewerber gibt.
Genau. Und die Kinothematik im Bereich, ich habe ja dann einen Coach gemacht, systemischen Coach und meinen Mediator, auch mit Zertifizierung. Und das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige. Das sind auch Themen im Podcast, die aber aufgrund von, also wir fangen jetzt wieder an, aber aufgrund...
Das wollte ich mir auch fragen. Podcast, Hoodies und Trompeten, gab es zwei Stück. Und
es gibt sechs, vier wurden nicht veröffentlicht. Und wir haben jetzt wieder produziert,
Okay. Weil
wir beide auch einmal in die Vollen gegriffen haben. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel zu erzählen im Bereich Psychologie. Mhm. Aber es war uns nicht möglich, vernünftig so zu produzieren und zu veröffentlichen, dass das sinnvoll gewesen wäre.
Okay.
Also
es kommt auf jeden Fall wieder. Weil ich hatte mir die erste Folge mal angehört, ja. Hatte da auch einen Kommentar drunter geschrieben.
Fand ich gut. Es kommt wieder, wir wollen was beeinflussen. Der Stefan ist ja Resilienztrainer und in dem Bereich unterwegs und noch mal ein gutes Stück älter als ich.
Noch älter.
Und
sagt der Richtige.
Und von daher kommt das auf jeden Fall, ja genau.
Schön.
Und ich will nochmal zu der Thematik. Es geht halt gerade bei der Mental Health Geschichte, es geht halt um Depressionen, es geht um Missbrauch von Substanzen etc., weil das in unserer Branche nun mal auch allgegenwärtig ist teilweise. Es geht um die Sätze, stell dich nicht so an. Es geht um sexuelle Belästigung und es geht um Grenzen überschreiten, Umgang. Aber nicht nur im Sinne von Fingerzeig, sondern ich zeige auf, was da ist. Und mit dem, was ich gelernt habe und mir beigebracht wurde von Psychologen, Professoren etc. pp. Und dem Fachwissen, was ich selber quasi habe, Lösungsansätze zu zeigen, wie wir damit umgehen können, gerade in der Branche.
Ja. Erhobener Zeigefinger ist ja auch nicht angesagt.
Also es geht um Identifizierung und es gibt einen Begriff, den man sehr, sehr gut comparen kann. Das ist, man spricht in der Juristerei von Einzelfallentscheidung.
Mhm.
Wenn ich diese Keynote halte, mache ich ein Angebot.
Gut.
Und jeder, der da sitzt, kann für sich seinen Teil rausnehmen, seine Einzelfallentscheidung treffen und sagen, den Part nehme ich mit. Und das ist auch oft so. Ich spreche dann teilweise mit Hoteliers und mit Firmeninhabern, die mich danach ansprechen, mit denen ich teilweise im Austausch. Ich habe Leute, die mich danach angesprochen haben, teilweise als Ex-Alkoholiker und sagen, Konzi, coole Aufbereitung, ist es okay für dich, wenn ich dich mal anrufe?
Mhm.
Klar, ist okay. So, das ist ganz interessant, in was für eine Welt man da katapultiert wird. Aber nichts, was ich jetzt an die Glocke hängen wollen würde.
Was bedeutet es, das müssen wir auch noch mal kurz ansprechen, wenn jemand mit einem Kaltgetränk 2,5 Stunden oder 2,5 Stunden über den Dächern im Sonnenuntergang steht?
Du sprichst mein letztes produziertes DJ-Setup an.
Oder auch im Studio, das gibt's ja auch. Also du stehst, DJ haben wir gesagt, seit 2, 3, habe ich das jetzt richtig
2. Ja, komm, müssen wir jetzt rechnen, ne?
Okay, aber so ungefähr so.
Mit 13 habe ich angefangen, mit 15 habe ich die ersten Wettbewerbe und Clubs gespielt. Da musste
13, immer, ich habe das verwechselt.
Nee, ja, ist gut.
Gut, okay.
Und,
So, also du stehst da, das ist hochinteressant, geile Musik. Ich habe das auch schon mal gesagt, bei Soundcloud hattest du auch sowas mit bekannten Songs, die, wo ich dann auch gleich dann gezappelt habe. Du stehst also 2,5 Stunden jetzt in dem Fall, bei den letzten stehst du da über den Dächern und machst die Musik. Sonst ist keiner da und du machst 2,5 Stunden dieses Auflegen. Alleine. Ist das Therapie?
Ja.
Okay.
Ist Therapie.
Okay.
Das ist, Musik machen ist Therapie. Also hängt immer davon ab, so eine Sets zu machen, ist natürlich auch Reputation und dafür zu sorgen, dass man logischerweise seine Gigs spielen kann. Ja. Ich bin wieder aktiv dahinterher, das zu machen.
Wo bist du schon aufgetreten?
In Summe.
Also jetzt die Highlights.
Cocoon Club Bahrain, Bora Bora, Ibiza.
Kann ich sagen, Ibiza.
Genau, Dubai, Kasantip, Kroatien, wow. Spanien, Italien. Also ich durfte schon viel sehen. Ich habe das noch mal eine Zeit lang, also was heißt eine Zeit lang? Da war das mehr Beruf als der eigentliche Festjob. Mhm. Es war immer nebenbei, es war schon immer Therapie. Und wenn du dann noch Leute siehst, die ohne Substanz, mit Substanzen, neben dem Takt, in dem Takt tanzen etc., dann ist das nochmal eine andere Therapie. Und ich forciere das jetzt gerade wieder mehr. Mhm. Und ich werde nächstes Jahr gucken, dass ich auch wieder mehr Beachclubs, mehr Festivals spiele, auch im Ausland. Es ist noch nicht finally, aber wahrscheinlich spiele ich dieses Jahr noch eine nette Session in Prag. Mhm. Freue ich mich sehr drauf, wenn das klappt, auch über den Dächern. Das ist Therapie. Musik ist Therapie grundsätzlich. Bei mir läuft immer Musik, egal wo, auch im Büro, zu Hause,
hast
im Auto.
Hast du nie Ruhe?
Nein.
Okay.
Ich habe Angst vor Ruhe.
Ja?
Ja. Ich habe eigentlich nie Angst, ich habe Angst zu verblöden, aber ich brauche keine Ruhe.
Schläfst du auch mit Kopfhörern?
Nee, das mache ich nicht.
Also schlafen ist dann schon.
Aber ich schlafe mit Comedy ein.
Okay, alles klar.
Also ich hab so meine 4, 5 Comedy-Leute, die ich teilweise mitsprechen kann. Teilweise dann, das ist, weil dann muss mein Kopf in der Zeit nicht an was anderes denken, der hört dann zu.
Okay.
Aber dieses Mucke machen, dann stehst du auf dem Dach und die Sonne scheint und das, da trinkst du ein Wässerchen und dann bist du in einer anderen Welt. Du fliegst immer so 10 cm beim Boden.
Und denkst du dann an spezielle Sachen oder ist einfach nur so?
Ich denke gar nicht. Ich bin komplett in der Musik.
Geil. Ja, man sieht das auch. Es ist also,
der Vibe, die Vocals, welcher Synth wurde benutzt. Dann habe ich teilweise Parallelen, wo ich genau weiß, von welchem Künstler das ist oder ob die das jetzt gerade irgendwo gedroppt haben oder so. Das ist deswegen auch dieser Jam in House, Jack in House, ich nenne es immer Handtaschenhaus. So ein bisschen liebevoll, aber schon ein bisschen ins Gesicht. Ja. Also mir und den Leuten eine gute Zeit bescheren, das war schon immer die Mission als DJ. Ja.
Also mir hast du auf jeden Fall ein paar schöne Minuten beschert.
Ja, geil. Freut mich, vielen Dank.
Das ist auf jeden Fall so.
Cool.
Und da können wir ja nochmal drüber reden in einem anderen Podcast.
Genau, ja, sehr gerne.
Über deine 4800 Sportarten. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile nur noch 36,7 Grad.
Oh mein Gott, in Hamburg ist Wetter schlecht.
Wobei ich das Gefühl habe, es wird immer heißer hier drin.
Das stimmt.
Wir haben ja alle Luken auf, wirklich. Und das ist ja so, wo man wir konzipieren.
Aber es ist schön windig, ist okay.
Ja, das geht schon. Und trotzdem ist es echt heiß. Wir haben jetzt den Cremant alle. Ich habe noch 2 Bier da. Damit setzen wir uns gleich mal da an die...
Aber in die Sonne, ne?
An die Pier.
Aber so sieht's aus.
An die Pier. Ich danke dir.
Ich danke dir.
Für diese ehrlichen, das war mir klar, aber ehrlichen, offenen Einblicke, für die Inspiration, die du auch gegeben hast. Und ja, mit Sicherheit machen wir mal wieder ein. Und vielen Dank. Und vielen Dank auch an Fips, der uns so schön hier behütet hat.
Das stimmt allerdings. Von der Sonne beschützt.
Alles klar. Dankeschön.
Mein lieber Sascha, vielen lieben Dank für die Einladung.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.